wie soll ich dir erklären, wenn du da mit deiner Familie sitzt und den Abend genießt, dass du nach 3 Stunden, dass jetzt ist dein Slot vorbei. Das kennt man aus dem Ausland, ne, ein bisschen.
Das kennen wir auch ganz krass nach Corona-Zeiten, wie du rausgekehrt wurdest. Das war auch das erste Mal, dass Slots sich etabliert hatten, finde ich. Du hattest klar vorher an den High Society Places in Monaco und so, kanntest du das schon so ein bisschen. Und
da ist es völlig normal, da sagt keiner was.
Mhm. Genau,
aber wenn
genau.
ich in Heidelberg das mache.
Hallo und herzlich willkommen.
Servus.
Servus, Leute. Mosche, Leute, ist doch eigentlich der Einstieg immer. Wir sind heute wieder beim ungeplanten Podcast. Heute haben wir mal wieder, wer hätte es gedacht, einen besonderen Gast. Wir sagen es echt, in jedem Podcast ist mittlerweile diese Ansage gleich. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Heute ist da Ben Rosendorfer. Man kennt ihn. Ist die Vox-Ausstrahlung schon draußen oder darf man das überhaupt sagen?
Nee, Kabel 1, aber tatsächlich kommt die erst, wird jetzt erst gefilmt.
Kabel 1 kommt noch, also man könnte ihn jetzt schon aus wenn dann ausgestrahlt wird, kennt man dich aus Kabel 1, ja. Wenn ausgestrahlt ist, kennt man dich aus Kabel 1. Genau, Ben ist in der Gastronomie tätig. Ben hat, wie viele Restaurants und Caterer mittlerweile?
Gastronomie, vier Stück jetzt. Ja.
4 Stück jetzt mittlerweile in deinem Alter. Crazy. Auf jeden Fall herzlich willkommen zum Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du gekommen bist. Erstmal, wie alt bist du überhaupt?
28 jetzt.
Wie kommt man mit 28 an vier
Siehst aber älter aus.
Das ist die Gastro. Wie kommt man mit 28?
Das macht die Gastro. Also, sehr sympathisch und dann von rechts einfach mal bam.
Aber es ist schon, wenn du einen Podcast gesehen hast, der Carsten kommt immer von der,
ja, in dem Fall gut,
ist es die von der rechten. Ja, es ist so. Nee, wie kommt man mit 28 dahin? Weil wenn ich mich gerade fragen würde, okay, mit 28 gefühlt habe ich noch gekellnert.
Ja, genau, also die 28, die Gastro macht ein bisschen älter, schneller alt. Ja. Ich habe früh angefangen, also auch ganz klassisch halt während der Schule als Barkeeper gearbeitet und damals halt Mindestlohn, ganz so wie wahrscheinlich jeder irgendwie gemacht hat in der Jugend und dann studiert und währenddessen halt immer in der Gastronomie geblieben. Und damals mit 17 dann beschlossen, mich selbstständig zu machen, während ich in der Gastro gearbeitet habe.
Mit 17. Und jetzt, also es wird ja auch wahrscheinlich viele Hörer geben, die manche Folgen auch als Inspiration sehen oder als Weckruf, auch mal was zu tun. Wie kommt man da drauf, mit 17 sich selbstständig zu machen? Hattest du Kohle schon von Haus aus?
Was hast du gemacht?
Ja, ja. Nee, genau, also viel Naivität, keine Kohle. Mein Startkapital waren tatsächlich damals 450 Euro Minijobgehalt.
Das heißt 450 Euro, wie willst du mit 450 Euro alleine GmbH zu gründen? Kostet ja schon mindestens.
Nee, ich war keine GmbH, war damals klassisch GbR mit einem Kumpel zusammen. Und wir haben damals in der Brauchbar in Neustadt gearbeitet, beide als Barkeeper. Und dann haben wir im Prinzip uns da Material ausgeliehen, ne? Also hier Shaker und sowas. Und wir haben Cocktail-Catering gegründet. Also, cool.
Das heißt, ich konnte euch mieten, dass ihr zu mir kommt, Cocktails
machen. Ja, genau. Und zwar ist eigentlich entstanden nur dadurch, dass die Bar war zwar wirklich so eine Kneipe mit aber wirklich guten Drinks, für die Verhältnisse damals auch wirklich sehr, sehr gut sogar. Und da waren halt immer so ein paar Leute, die haben dann irgendwie Geburtstag gefeiert. Und die haben dann gefragt, kannst du nicht bei uns auch Barkeeper machen? Weil die irgendwo zu Hause gefeiert haben. Und dann, also viel Kapital haben wir eigentlich nicht gebraucht. Die Spirituosen haben wir uns bei meinem damaligen Chef Matthias geliehen.
Geliehen heißt geliehen oder heißt wirklich geliehen?
Nee, wir haben...
Wie kannst du dir denn... Ja, ich bringe dir einen Wodka.
Ich mir mal eine Flasche Wodka, ich bringe sie auch wieder leer zurück.
Nee, also
die haben quasi null Kosten gehabt und 100% Gewinnspanne.
Nach wie vor.
Ja, also willst du sagen, der hatte schon so eine Mentorfunktion?
Ich hoffe, dein Chef ist tot, sonst hast du ein Thema.
Nee, ich habe die Brauchbar inzwischen gekauft, tatsächlich. Ja.
Ach, sehr gut. Hast du wirklich jetzt mittlerweile... Ja, das ist so crazy, der Typ schluckt jedes Restaurant, in das er reingeht, habe ich so das Gefühl.
Wir haben uns quasi... Wir konnten es uns ja nicht leisten. Das heißt, wir haben uns ein paar Flaschen mitgenommen und die leeren.
Aber das war jetzt abgesprochen oder nicht?
Danach hat er es halt in Rechnung gestellt. Ja.
Okay, also cool.
War ganz
aber
cool.
Lieb, dass er das
wir
macht.
Wir durften ja auch gar nicht kaufen. Ne? Also ich war ja noch nicht 18.
Ja, er ist 17.
Ja. Das vergisst du gerade, wie crazy. Können, ja. Aber wo ein Wille, da auch ein Weg. Das finde ich jetzt
damals war das alles
so,
noch so ein bisschen, das kann man dann noch nachträglich. Nee,
da kriegst du, also du bist es doch jetzt verjährt, das ist 10 Jahre her.
Ja, genau. 11. Ja, genau.
Yes, ich sag, 10 Jahre ist doch so eine Verjährungsgrenze. Habe ich jetzt einfach mal rausgehauen.
Wüsste ich jetzt nicht. 3 Jahre ist 31, aber 10
also
Jahre.
Also mit 18 habe ich mich selbstständig
gemacht.
Also mit 18 hast du das selbstständig gemacht.
Also mit 18 hast du das alles gemacht. Also war alles gelogen vorher.
Genau, ja. Also Startkapital hat man eigentlich nicht gebraucht, ne, weil Shaker und sowas, wir haben uns das da alles ein bisschen zusammengebüstert. Mhm. Und dann klein angefangen. Erstes Event war tatsächlich eine Hochzeit. Irgendwie 30, 40 Personen in so einem Landhof.
Aber wer bucht 2 17-Jährige Wer bucht die?
Ja, das waren damals so ganz klassisch einfach Leute, die Bock hatten, dass es ein paar gute Drinks gibt. Die wussten das, glaube ich, auch gar nicht wahrscheinlich. Ja, die haben mal in der Brauchbar den Barkeeper gesehen und dachten sich, ah ja, cool, mach das doch bei uns. Das waren Stammgäste hauptsächlich.
Ah, es waren Stammgäste, die wussten, dass du was kannst. Genau. Das heißt, du hast jetzt auch erstmal nicht Werbung gemacht, sondern das kam einfach aus dem Doing heraus. Weil ich predige immer, dass man erstmal ein Handwerk lernen muss, um das auch zu vollziehen und dass man dann Kunden auch mitnehmen kann. Deswegen ist wieder ein perfektes Beispiel eigentlich für meine These.
Ja, also wir hatten im Prinzip keinen Social-Media-Auftritt, keine Website, kein gar nichts damals. Ne? Weil Website war damals, keine Ahnung gehabt davon. Und damals war Website klassisch schon noch über Wix oder so.
Ja, ja, klar.
Gab es dann. Aber konnten wir uns alles gar nicht leisten. Das wäre gar nicht gegangen. Und dann haben wir das sukzessive so aufgebaut und über weitergemacht. Dann kam tatsächlich relativ random durch einen Zufall ein großer Auftrag über PepsiCo rein, wo wir dann als Brand-Ambassadore für damalige Marke, die hatten so Kombucha.
Die Kombucha kenne ich.
Gerade gekauft, irgendwie in den USA. Und das wollten sie in Deutschland vermarkten. Die PepsiCo, das hieß, muss ich mal raussuchen, vielleicht fällt es mir gleich ein. Und das haben wir für die auf der Barcon in Berlin quasi
vertrieben. Aber wie kommen die denn auf euch?
Das war tatsächlich ganz zufällig über einen Stammgast in der Brauchbar, der dann wiederum den Marketingchef von PepsiCo kannte. Und der hat einfach nur Barkeeper gesucht, die für ihn auf der Barcon in Berlin 3 Tage so einen Stand machen. Und halt relativ kostengünstig. Und wir hatten ja keine Ahnung von, was man für sowas verlangen kann und haben das dann irgendwie für, weiß ich, 2000 Euro oder sowas damals gemacht. 3 Tage Berlin. Für uns mega gewesen. Der Clou war aber eigentlich der, dass wir das zwar, das hat wahrscheinlich eine Nullnummer, war das dort, aber wir haben die ganzen Marken kennengelernt. Da war ja Bacardi auf der Messe, da waren die ganzen großen Spirituosenfirmen, die großen Ambassadoren sind alle dort gewesen und dadurch haben wir die ganzen Marken kennengelernt. Und dann war damals Bacardi und sowas auch vor Ort. Wir haben uns mit denen unterhalten, gut verstanden. Und dann haben die wiederum uns Shaker zur Verfügung gestellt, Spirituosen zur Verfügung gestellt. Also war dann so ein Sponsoring quasi so ein bisschen. Und dadurch konnten wir dann wieder mehr machen und größer machen. Und dadurch haben wir auch mehr Aufträge bekommen. Und dann ist das wirklich über Jahre halt einfach sukzessive gewachsen.
Sind hast du dann Werbestudium gemacht?
Genau, ich habe später angefangen zu studieren, Wirtschaftsingenieurswesen. Anfang Chemie in Göttingen habe ich dann abgebrochen. Weil
zum Drinks mixen, ne?
Das ist so ähnlich, ne?
Ja, meine Eltern sind Chemiker. Und wie es so ist, der Druck von zu Hause war natürlich groß, ja. Aber die habe ich dann abgebrochen, war nichts für mich. Zu wenig Wirtschaft oder zu wenig so unternehmerisch irgendwie. Und dann, aber eigentlich wollte ich gar nicht selbstständig werden. Ich wollte eigentlich ganz normal studieren, arbeiten. Das war eher so ein Nebenher. Hat halt Spaß gemacht, ich hatte Bock drauf. Mhm. Ja, und dann habe ich im Rettungsdienst angefangen zu arbeiten, habe Ausbildung im Rettungsdienst gemacht. Habe lange als Sanitäter gearbeitet in Landau.
Aber immer während du auch diese ganzen Bargeschichten gemacht hast?
Studium, genau, das habe ich immer parallel gemacht.
Okay, das heißt, hat die Bar damals und diese Geschichte...
Nur Verlust gemacht.
Nur Verluste gemacht habt ihr?
Also im ersten Jahr habe ich gedacht, ich hätte Gewinn gemacht. Dann kam aber das Finanzamt und hat gesagt, nee, ist gar nicht so.
Die kriegen noch Umsatzsteuer.
Die haben plötzlich noch, dann wollten die da irgendwas haben. Ja. Das hat mich nur Geld gekostet im ersten Jahr. Im zweiten Jahr...
Und du hast dich nicht unterkriegen lassen, du hast weitergemacht?
Nee, ich würde sagen... Im Nachhinein, glaube ich, die ersten 3 Jahre habe ich eher durch den Rettungsdienst irgendwie eine Fehlkalkulation. Ich habe ja mit nichts angefangen. Das heißt, machst ein Event, kalkulierst eine Pauschale und dann kommt plötzlich so jemand wie du ums Eck und trinkt dir die Haare vom Kopf und du merkst am Ende, oh, hat mehr gekostet, als ich...
Aber ich trinke keinen Alkohol. Ja. Ich trinke so viel Fanta, dass ich euch pleite mache.
Also das hat eigentlich nur Geld gekostet, ja.
Ach krass. Und sind jetzt mal ganz kurz, weil du gesagt hast, halt, ne? Weil du gesagt hast, 2000 Euro für diese PepsiCo-Messe. Ist das viel oder wenig?
Also jetzt im Nachhinein ist es sehr wenig, ja. Für 3 Tage geil. Dort,
ja. Ja, aber man darf sich auch für nichts zu schade sein.
Allein ne? Hotel, ja.
Ja, wann hast du dann angefangen, Geld zu verdienen? Also außerhalb vom Rettungsdienst?
Also so richtig voll rein selbstständig bin ich dann mit, sagen wir mal so, 4 Jahre Selbstständigkeit, sodass ich dann wirklich auch nichts mehr anderes gemacht habe.
Also mit 21, 22?
Ja. Genau, ja, so 22. Da haben wir Personalverleih mit dazu.
Mit abgeschlossenem Studium oder ohne?
Mit Bachelor in Wirtschaftsingenieurswesen, ja.
Dass du es noch währenddessen durchgezogen hast.
Ja, krass, gut, sehr gut. Fairerweise dann die letzten 2 Jahre Übergang an die SAH, weil da bin ich schon sehr viel dann selbstständig gewesen. Aber das war halt so klassisches Studentenleben, ne? In einer kleinen Wohnung in Heidelberg, 15 Quadratmeter. Das ganze Geld, was in der Selbstständigkeit verdient wurde, ist in die SAH geflossen. Und das war's, ja. Also viel, das war jetzt auch keine, da ging es jetzt auch nicht rund. Ja.
Aber ich finde es immer krass, wenn du von, also sagen wir mal, wenn du jetzt nicht aus einem reichen Elternhaus kommst oder es jetzt nicht die Flocken irgendwo sitzen hattest, finde ich es immer geil, zu was so Erfolgsstories dann auch in der Lage sind. So egal, ob, also du, dann machst du dein Studium, weil du halt dein Studium durchziehen willst, ja, und die Kohle, die du verdienst, steckst du in dein Studium, ja, lebst in einer 15 Quadratmeter Wohnung und das über Jahre hinweg, weil du einfach hast du, warst du da in einem Trott oder hast du immer gewusst, dass du irgendwann mehrere Restaurants haben wirst?
Nee, gar nicht, war auch gar nicht der Plan. Also eigentlich
einfach mal reingelebt.
Ja, ich hatte Spaß dran, das ist irgendwie passiert. Und dann machst du halt immer wieder Fehler und dann fliegst du halt immer wieder irgendwie auf die Fresse zu Genüge. Und das ist halt ein langsames Wachstum gewesen. Es war jetzt eigentlich relativ spät, dass es dann auch irgendwann mal schneller wächst. Aha. Aber jahrelang war da kein Wachstum drin. Das war immer so sukzessive. Ne? Da hast du irgendwie den ersten Mitarbeiter eingestellt. Dann hast du gemerkt, oh Gott, Arbeitsvertrag. Ja, Mensch, habe ich noch nie gemacht. gucke ich jetzt mal nach. Geil. Wie macht man denn so einen Arbeitsvertrag? Ja? und dann immer in die Themen halt wieder reingefuchst. Und dann, ja, und das ist ja auch das, was die Gastro eigentlich am Ende des Tages ausmacht. Die Gastro ist ja wirklich so Tausendsassertum. Ne? Man muss ja wirklich irgendwie alles können. Also bisschen was davon, bisschen was davon, bisschen was davon. Aber nicht.
Du führst wenn du ein Restaurant gut führen willst, musst du ein Unternehmen führen im Endeffekt. Du hast, du hast Produktion, du hast Sales, du hast all diese Bereiche.
Ja, nur dass du in der Gastro hast halt oft das Thema, dass du dir keinen Bereich leisten kannst. So dass du sagst, okay, ich stelle mir einen Marketier ein, der kümmert sich darum oder einen Buchhalter. Das können sich die meisten ja nicht leisten. Heißt, du musst selber Buchhaltung machen, du musst selber Marketing machen, du musst selber in der Küche stehen, du musst selber in der Bar stehen, du musst Service können. Du musst das Zwischenmenschliche haben, du musst ja wirklich jeden Bereich irgendwie am Ende des Tages ab. Also gerade heutzutage, ne, das wird ja auch immer.
Hast du Ahnung vom Kochen?
Ja, tatsächlich auch. Ja. Ich stehe auch in der Küche im Chill ab und zu.
Ehrlich?
Ja.
Krass, selbst also wenn es besonders gut schmeckt? Ja,
also ich habe keine Ausbildung als Koch, aber ich stehe regelmäßig selber in der Küche. Die Karte aus dem Chill habe ich auch selber geschrieben, tatsächlich.
Oh, cool.
Ja. Hast du die neue Karte mal gesehen?
Nee, die alte auch nicht.
Die ist echt.
Also, also ich gehe immer.
Die ist echt gut, die ist sehr gut.
Ja, komm mal vorbei.
Mach ich.
Ja. Ja. Ja, ey, du, wenn du der Gast...
Was ist dein Signature-Tisch? Was würdest du empfehlen?
Ich koche sehr gerne Fisch.
Ja, das finde ich cool. Ich mag Fisch.
Ja, Fisch ist...
Gehen wir jetzt mal Fisch essen.
Ja.
Ich werd Fisch...
Du hast, glaube ich, Bavette gegessen, als jetzt da warst.
Ich habe Bavette gegessen und das fand ich so geil. Ich will jetzt keine Namen rennen, Restaurant mit H. Das macht ja auch viele Steaks. Mhm. Aber ich muss sagen, als ich Steak bei ihm gegessen hat, hatte das so viel, du würdest sagen, Umami. Mhm. Hatte das so viel Geschmack. Dieses Steak hat fast geschmeckt wie eine Leber. Aber in einem positiven Sinne, weil es so positiv intensiv geschmeckt hat. Also es war so ein Eigengeschmack, aber...
Lag es am Fleisch?
Ganz besonders, finde ich
das. Das Fleisch ist die Qualität vom Fleisch entscheidend. Mhm. Aber dann
kriegt ihr euer Fleisch her, weißt du das?
Wir haben verschiedene Lieferanten tatsächlich. Vom lokalen Metzger, also alles, was Wild und sowas ist, holen wir tatsächlich aus Heidelberg, aus dem Wald.
Okay, cool.
Vom lokalen Jäger und alles, was dann so Bavette und Entrecote und Ribeye ist, holen wir aus Frankreich. Und dann haben wir noch so ein paar US Prime Cuts drin. Aber da ist die Qualität echt krass schwankend. Deswegen gehen wir da so ein bisschen weg.
Okay, ist aber gar nicht so leicht, habe ich jetzt gehört. Gerade mit einem Kumpel in der Hand, der hat eine Steakhouse-Kette, der macht in 2 Tagen einen neuen Laden.
Du wirst schon wieder erwähnt. Er hat nämlich letztens mich darauf angesprochen. Geil, er wurde erwähnt.
Ja.
Du bist Grüße an D.
Ja, genau. Ich freue mich auf Donnerstag. Wobei, wenn es ausgestrahlt wird, war ich schon dort.
Dann war das so viel Donnerstage schon ja, später. Genau.
Nein, und der hat mir gesagt, es ist gar nicht so einfach, an Fleisch ranzukommen in den Mengen.
Ja.
Weil es da halt sag mal, große Firmen gibt, die den Markt mehr oder weniger kontrollieren. Hm. Und ich habe immer gedacht, das ist kein Thema. Keine Ahnung, wenn ich jetzt US-Fleisch will, dann ruf ich da an, sag hier, Morgan Ranch hätte ich gern das denn und jenes. Ist nicht so, ne? Also wenn ich da jetzt anrufe, sage ich jetzt gerne mal Scheiße. So und so viel Kilo US Prime Beef Rinderlende,
ja, ja.
Kriege ich nicht.
Und es geht noch weiter, es ist auch, die Qualität ist dann auch nicht, also nur wenn du mal einen hast und das dann mal gut ist, heißt das nicht, dass du dich da 3 Jahre lang drauf verlassen kannst. Also
auch okay. Und auch noch zu diesem Fleischthema habe ich letztens tatsächlich so einen Ausschnitt auf Instagram gesehen. 6 Millionen Burger verkauft McDonald's in Deutschland angeblich jeden Tag. Achtung.
Ja.
6 Millionen nur in Deutschland.
Mhm.
Rechne das mal auf einen Monat aus. Mhm. Wie viel Rindfleisch allein,
ich hab da mal im Grill gearbeitet,
über McDonald's geht, und jetzt wird es noch viel kränker, wie viel das auf die Welt bezogen ist, und McDonald's verbraucht nur 2% davon an dem Rindfleisch. Das heißt, wie viel Rindfleisch wird noch, also ich frage mich gerade, wo kommen die ganzen Kühe her? Also es ist ja wirklich so, also das finde ich so crazy, wie viel das eigentlich ist, was jeden Tag an Fleisch über die Theke geht. Das ist krank.
Ja.
Also
ja,
krank Leute, auch in einem ethisch negativen Sinne, ne?
Ja, aber auch, also ne, Gemüse, bei Fleisch fängt es an, bei Fisch ist es noch viel schlimmer. Also
noch
Fisch,
schlimm, okay.
Ja, Fisch ist super schwer.
Okay.
Und
ich dachte, da fährt man klassisch in die Metro oder irgendwas.
Ja, genau, und dann holst du es dir halt TK.
Ja.
Oder es wurde schon einmal aufgetaut.
Okay.
Aber
du achtest so richtig krass auf Qualität bei deinem Fisch?
Ja, genau. Also wir machen ja im Chill auch wirklich alles selber zum Beispiel. Also jede Soße, jedes Produkt, was wir verwenden, ist ja wirklich nicht irgendwelche Ticker-Sachen oder irgendwelches Milchpulver oder sonst was, sondern da achten wir extrem drauf. Das macht es aber auch natürlich komplizierter und teurer. Also nicht nur, weil das Produkt teurer ist, sondern bei Gemüse, die Karte habe ich irgendwie ein halbes Jahr.
Das ist doch richtige Urkarotten und so, ne?
Ja, da muss ich ein halbes Jahr drauf, also dann brauche ich das Produkt ein halbes Jahr. Mhm. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du jede Woche in deinen Laden gehst und sagst, ich will stressfrei essen gehen, ja, klassisch Unternehmer. Der Unternehmer, der hat keine Zeit, der hat keinen Bock, sich irgendwie so viel damit zu beschäftigen, sondern der geht da rein, setzt sich hin und bestellt am besten irgendwie immer drei Gerichte im Wechsel. Der will, dass das immer
gleich ist. Du hast gerade Carsten und mich beschrieben.
Genau, also ich bin so auch.
Wirklich, ne? Wir essen immer die drei gleichen Sachen in den Restaurants,
wo wir hingehen. Ja, und ich erwarte aber auch, dass die immer gleich sind. Und wenn ich aber einmal einen Steak bekomme mit Karottenpüree und dann habe ich, und das finde ich geil, und dann komme ich beim nächsten Mal und es ist irgendwie Blumenkohlpüree, nur weil die Karotten leer waren, dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann sei, das ist für mich dann schon so ein, habe ich keine Lust mehr drauf. Irgendwie dann so, diesmal war das Fleisch gut, nächstes Mal ist es nicht mehr so gut. Das heißt, du musst ja schauen, dass du die Produkte immer gleich kriegst. Super schwer, weil also in dem Sommer hole ich die Produkte aus der Pfalz, so Kartoffeln und sowas, lokal. Im Winter kriege ich keine Kartoffeln aus der Pfalz. Dann musst du die aus Spanien holen. Dann ist in Spanien letztes Jahr irgendwie Wasser.
Ich habe gedacht,
Wasser.
Kartoffeln halten sich so lange in Kellern. Ich habe gedacht, da gibt's wirklich so Kartoffelkeller auch noch in der Pfalz.
Ja, dann bräuchte ich ja einen riesen Kartoffelkeller, ist ja auch wieder Platz.
Nee, aber ich habe gedacht, das haben die Pfälzer Bauern haben dann da Kartoffelspeicher in den Kellern bis in die Unendlichkeit. Du kannst dann da immer hingehen als.
Dann kosten sie wieder mehr im Winter. Aus Spanien sind dann günstiger und bessere Qualität. Dann hast du aber in Spanien plötzlich irgendwie wie letztes Jahr jetzt oder wie dieses Jahr war es ja diese riesige Wasserflut, ja, diese Regenflut, da ist ja alles kaputt gegangen an Gemüse in Spanien, Italien, so, da musst du wieder nach einem neuen Lieferanten gucken.
Krass. Also Sourcing, Riesenthema, denkt man gar nicht.
Absolut, ja, Riesenthema, ja.
Gastro ist wirklich intensiver, als man denkt.
Ja, und auch Preisverhandlungen, ne? Also wenn ich jetzt einen Preis, müssen wir überlegen, wir kaufen ja nicht einen Fisch, sondern wir kaufen ja sehr, sehr viel Fisch und da macht es ja dann pro Kilo schon sehr viel aus, aufs Jahr gerechnet.
Du hast ja mehrere Restaurants. Du hast ja ein Restaurant. Was hast du noch? Du hast das
Ich habe noch die Brauchbar in Neustadt.
Aber das ist ja kein Restaurant,
oder? Nee, das bauen wir jetzt gerade um zu einem Restaurant.
Ah, okay.
Ist aber davor Bar gewesen. Also wird jetzt im Februar tatsächlich angefangen umzubauen. Dann Lieberich in Neustadt mit Uli zusammen, die Event-Location. Da bauen wir auch gerade Küche rein. Ein Restaurant wird eine à la carte, also klassisch so Tapas, Mallorquin-Style und danach dann kombiniert mit Event-Location. Also kannst dann Firmenfeier, Hochzeit, was auch immer machen. Und dann habe ich noch mein Cocktail-Catering und da machen wir auch Essens-Catering.
Macht ihr auch?
Ja. Aber
Essens-Catering. Wo habt ihr da eure Küche
für das Essens-Catering? Wir machen alles aus dem Chill und das ist auch irgendwie so der Clou. Wir, so die Grundprodukte sind überall gleich. Also auch in der Brauchbar wird es zwar eine andere Karte geben, mit anderen
Produkten. Aber halt auch die Kartoffeln Essen. Wieder aus der Pfalz.
Das genau, aber okay, die Ingredients werden dieselben sein. Also blöd gesagt, da gibt es dann halt vielleicht keine Kartoffel, sondern da gibt's dann eher Kartoffelpüree, aber alle Sachen, die ich habe, die Grundprodukte sind überall die gleichen.
Die Soße, das heißt, da holst du dir auch nochmal eine Marge raus.
Ja, der Jus, der in Heidelberg benutzt wird, um die Soße für Steak zu machen, den benutze ich auch in Neustadt, weil wir machen unseren Jus selber, unfassbar aufwendig. Ja, da musst du ja einen riesen Topf, dann kochst du da Knochen ein und Zwiebeln und alles Mögliche.
Ja, ja.
Die meisten kaufen es Pulver und mischen's und dann ist es quasi die Fertigsoße. Ja, wir machen die Soße selber, aber dann nutze ich sie natürlich auch überall. Ja, dann muss ich nicht in Neustadt Soße produzieren, in Heidelberg Soße produzieren.
Das heißt, das Chill ist quasi Restaurant- und Produktionsküche in einem.
Genau, ja, für die Brauchbar. Und dann, wenn und jetzt die Lieberich-Küche fertig ist, dann ist es die Produktionsküche in Neustadt quasi, ja.
Das ist krass.
Ich finde das crazy, ja, wenn du daran denkst, wie viel Marge du dann auch rausziehen kannst, in dem, also was heißt rausziehen kannst, sagen wir mal so, also Gastro ist ja immer Pain-Situation. Selbst die geilsten Restaurants, die ja auch wir kennen, schreiben des Öfteren auch Verluste. Da ein Restaurant, wo wir auch sehr regelmäßig hingehen. Obwohl du jedes Mal siehst, es ist voll besetzt. Es ist oberste Preisregion, da fangen Gerichte 40, 50 Euro an.
Ich würde es auch eher so bezeichnen, du musst Gastronomie heute so machen. Sonst wirst du es nicht profitabel hinkriegen.
Genau, das wäre meine Frage, weil ich sehe den Trend in beide Richtungen. Ich sehe zum Beispiel, also viele Restaurants catern. Und viele Caterer fangen auch an, Restaurants zu machen oder haben in ihrer Produktionsküche eine Event-Location dabei, also eine feste Location, wo sie sagen, du kannst auch zu mir kommen, Küchenparty machen, denke ich gerade an meinen Kumpel Joe Palmeri, der gerade von meiner Frau das Catering macht, ja. Super geiler Typ, ja, hat jetzt auch da sich eine Eigen-Location aufgebaut mit eigener Bar. Ja, weil ich glaube, dass du mit einem allein gar nicht mehr leben kannst.
Ja, ich kann ja auch genau sagen, warum. Ja. Also der warum braucht der Caterer ein Restaurant und warum braucht das Restaurant, oder warum sagt der Gastronom den Restaurant, ich mache Catering. Als Caterer hast du immer das Problem, du musst anders kalkulieren. Das heißt, du sagst, du hast 40 Personen Veranstaltung, jetzt sagst du mir aber nicht davor, jeder isst 3 Kartoffeln. Sondern du sagst, ja, ich will, dass jeder satt wird. Also kaufe ich mehr Kartoffeln ein, sodass ich was übrig habe. Jetzt muss ich aber jedes Mal, wenn ich bei dir dann war und dann bleibt irgendwas übrig, muss ich wegschmeißen. Also selbst den Salat, ja. Meinetwegen, ich produziere Salat, ich habe noch ein bisschen was als Backup. Und jetzt kommst du und sagst, ja, nee, wir haben aber
so ein bisschen Hunger. Kannst du es abends ins Restaurant geben.
Genau, die Produkte bleiben beim Caterer übrig. Bei uns beim Cocktail-Catering war es immer so, ich hatte plötzlich dann nach so einem Event mit 3000 Leuten von der Firma, da hast du dann auch mal deine 200 Orangen übrig.
3000 Leute hast du becatert?
Genau, so mit Cocktail-Catering, ne? Und dann hast du mal deine irgendwie 300 Orangen übrig. Was machst du
mit 300? Lange Saft, ja.
Was machst du für 300 Orangen, wenn du dann eine Woche kein Catering hast?
Boah, der Carsten würde so viel Orangensaft trinken.
Brutal.
Wirklich. Ich habe dann die Zesten
überall Pickel.
Ich habe dann die Zesten abgemacht, habe die gedörrt und habe es an die Event-Locations Rhein-Neckar verkauft.
Ist geil, du musst halt erfinderisch sein.
Ich hoffe, es waren Bio-Orangen.
Ja, ja, klar, selbstverständlich. Ja.
Was soll's denn sagen? Und also du bist du profitabel in dem, was du tust?
Ja. Aber als Konglomerat, ne? Also auch das Chill macht jetzt gerade Januar, Februar machen wir miese. Also da zahlen wir drauf.
Und aufs Jahr gesehen?
Aufs Jahr gesehen zahlen wir nicht drauf, aber jetzt im Januar, Februar.
Ja, gut, ihr habt, muss man sagen, wer es nicht kennt, natürlich mega geile Sommerlocation, ne? Mit der Terrasse oben über Heidelberg, viel mehr geht ja gar nicht.
Da packst du ja dreimal die Leute rein, die du ins Restaurant reinpackst wahrscheinlich, ne?
Nee, wir haben im Sommer, im Winter relativ gleiche Sitzplätze eigentlich, ja. Weil im Sommer will keiner drin sitzen und ich kann ja nicht mehr Plätze verkaufen, als ich bei Regen hab. Ne? Also wenn ich samstags schönes Wetter, ihr reserviert alle montags und dann sage ich am Samstag, ja nee, sorry, so viel Plätze habe ich ja drin.
Du musst so kalkulieren, dass wenn es regnen würde, dass alle kommen könnten.
Ja. Ja klar.
Das sind Sachen,
wenn du reservierst bei uns und ich sage, heute ist Regen, sorry, hab gar nicht genug Plätze, geht ja nicht.
Hast du an sowas gedacht? Mm-mm. Ich habe da noch nie dran gedacht, dass sich da jemand drüber Gedanken
macht. Also draußen habe ich 140 Sitzplätze und drin habe ich auch 140 Sitzplätze. Draußen ein paar mehr, wenn ich besser stelle. Aber ich lasse nie mehr als 130 Reservierungen zu.
Okay, was ja schon extrem viel ist.
Aber also in Doppelbesetzung dann 260. Aber bei einer normalen, also
normal. Habt ihr Window? Also ist das,
Wir haben Doppelbesetzung.
Ja. Okay. Ja.
Aber nicht komplett. Also wir schaffen es jetzt selten, dass wir alle Tische nochmal weggeben. Das ist,
ja, das schaffen ja wirklich nur so kulturangebundene Themen, wie zum Beispiel beim Josh. Oder wirklich doppelt besetzt, weil du da Busse reinpasst und so, das ist schon krass.
Also bei uns ist ja die Schwierigkeit auch, wie soll ich dir erklären, wenn du da mit deiner Familie sitzt und den Abend genießt, dass du nach 3 Stunden, jetzt ist dein Slot vorbei. Das kennt man aus dem Ausland, ne, ein bisschen.
Das kennen wir auch ganz krass nach Corona-Zeiten, wie du rausgekehrt wurdest. Das war auch das erste Mal, dass Slots sich etabliert hatten, finde ich. Du hattest klar vorher an den High Society Places in Monaco und so, kanntest du das schon
so ein bisschen. Und da ist es völlig normal, da sagt keiner was.
Genau.
Aber wenn ich in Heidelberg das mach und da eine rauskehr, dass die da fehlt.
Ich finde Slots auch affig irgendwie. Unter dem Aspekt, dass du ein Restaurantbesitzer bist, der die Leute rauskehrt, die wirklich ein Wasser trinken und eine Hauptspeise essen, okay, die dann den ganzen Abend an dem Wasser nuckeln oder sich wahrscheinlich, da gibt's ja auch von dem Kemal, wie heißt der?
Üris, ja.
Kemal Üris, gibt's auch so ein witziges Video. Da zeigt er so einen Gast quasi, den keiner Bock hat zu haben. Der setzt sich dann da rein, sagt, Entschuldigung, könnte ich hier noch 2-3 Kekse mehr zu meinem Tee haben? Der bestellt sich nur einen Tee, dann ist der Tee leer. Ja, ich hätte gerne nochmal heißes Wasser, der Teebeutel ist noch nicht durch, tunkt den Teebeutel nochmal rein. Der sitzt dann da 4 Stunden, hat einen Tee getrunken. Und unter dem Aspekt verstehe ich das komplett, dass du die Leute dann da rauskehrst. Weil, ich meine, die kosten dich dein Restaurant, die kosten dich deine Profitabilität, wenn du da andere Leute draufsetzen kannst. Das ist schon klar.
Ja, aber du kriegst natürlich, meine Frau hat ja in London gelebt und da war das damals total üblich, dass es 3 Seatings gab. Also es gab 3 Windows.
Absolut.
Und die waren knallhart. Also die haben dich wirklich, ne, ich bin ja einmal aus dem Restaurant rausgeflogen, weil ich nicht gehen wollte. Und
aber weil du so charmant zur Security warst, kann das sein?
Ja, genau.
Don't you know me? I'm Erd. Who is Erd? From Viernheim?
So in der Art war das, ja genau. Nein, und da bist du es aber halt auch gewohnt. Da gibt es ganz klassisch, sagen wir 18 Uhr bis 20:30 Uhr, dann glaube ich bis 22 Uhr und dann 22 Uhr Open End.
Haben die solche Late-Seatings in London?
Ja, weil das akzeptieren die auch weil die guten Läden sind, die sind alle bumsvoll, ja. Und dann ist es wirklich so, also wenn du Glück hast und du hast einen guten Tisch gemacht, dann geben sie dir noch eine Viertelstunde, dann setzen sie den Gast, der quasi wartet, an die Bar, geben den einen aus, das zahlt dann das Haus, weil sie an dir genug verdient haben. Aber die kommen dann schon, wenn die merken, du bist so ein bisschen, ja, also die servieren ja auch Neck, also Neck by Neck. Das ist ja in England eher so ein guter Service, wenn ein Tisch nach ein Teller nach dem anderen kommt. Also diese Pausen zwischen den Gängen kennen die ja eh nicht. Das heißt, wenn du drei Gänge isst, hast du gegessen, dann dauert es 2 Minuten, dann kommt der nächste Gang, dann kommt der nächste Gang.
Ist das so?
Ja, du bist auch relativ in einer Stunde durch mit 3 Gängen, ja. Und dann gemütlich Wein trinken. Und die sagen sich halt zu Recht natürlich, sie machen 3-mal so viel Umsatz mit dem gleichen Tisch, weil ich würde ja in einer Stunde länger nicht wesentlich mehr trinken. Genau, ja, weil auch ich bin nach der 3. Flasche Wein einfach empty. Ja, dann ist vorbei. Und weißt du, du kannst auch keine 5 Cognacs trinken. Aber wenn du es halt 3-mal, also du hast halt sehr komprimiert, sehr starken Umsatz. Oh. Ja. Und das haben die sich halt irgendwann mal überlegt. Und in großen Städten funktioniert es halt auch. Ich meine, du wirst in Heidelberg, wenn du nicht gerade das Top-Top-Restaurant bist mit wenig Plätzen, also 3 Seatings stelle ich mir schwierig vor, zumal der Deutsche an sich ja nach 19 Uhr nicht mehr essen geht. Ja.
Es gibt da auch, glaube ich, in Heidelberg schwierig. Und Umgebung nicht so viele Restaurants, die dauerhaft so ausgebucht sind, auch generell, dass sie 3-mal besetzen können.
Wir essen auch nicht spät. Das ist ja das Problem. Du wirst ja für 9, 9:30 kaum noch ein
Seating. Aber das ändert sich inzwischen.
Ändert sich das?
Ja. Junge Menschen wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja. Also junge Menschen ja generell, das hat sich ja alles ein bisschen verändert. Das
Als wir um 18 Uhr bei dir waren, da war tote Hose. Wir waren um 19 Uhr fertig, weil ich bin immer so ein schneller Esser.
Da wird's dann voll.
Ich bin zack, um 19 Uhr, der Laden war brechend voll. Um 18 Uhr bis 19 Uhr.
Aber 18 Uhr ist extrem früh. Also ich rede jetzt eher so von 21, 22 Uhr.
Ach so, ja. Das ist
also wenn du jetzt mal im Süden bist, in Spanien irgendwas, da gehen die ja gerade erst los. Manche Restaurants machen um 10 erst auf.
Ja, genau. Ja. Und so ist es nicht bei uns. Ja, klar.
Genau. Und es ist schon eher selten, dass im Restaurant noch einer so um 9:30 kommt. Oft steht ja da warme Küche nur bis 21, 30 oder irgendwas. Ja.
Aber ist ja auch ein kulturelles Thema. Ich meine, in Spanien ist es auch, glaube ich, so, dass du wirklich Siesta hast. Ne, du hast ja immer auch länger.
Von früher noch, also als die früher, weil es so heiß war, also in Südspanien, so Malaga da unten, ja, da war es ja so heiß, dass die dann von, keine Ahnung, 12 bis 14 Uhr, 16 Uhr zugemacht haben, haben die wirklich alle gepennt, Rollladen runter, haben dann gearbeitet, dann sind die erst nochmal an den Strand, dann sind die in die Bar was trinken und sind dann um 22 Uhr zum Essen gegangen, wie immer.
Das Leben hat sich einfach komplett anders verschoben, weil du auch anders in den Tag gestartet bist, generell. Hier in Deutschland bist du ja auch so geprägt, ne? Deswegen gibt es ja auch Themen wie Zeitumstellung und so, dass du schön morgens früh aufstehst. Ne? Das ist ja auch so in dieser DNA drin und dann schön abends irgendwie früh schlafen gehst. Letztens habe ich mit Carsten darüber gesprochen und habe gesagt, ey, ich muss was machen, ich habe Bluthochdruck, weil ich schaffe relativ viel. Und dann sagte er, wann isst du zu Abend? Sag ich, hä, was? Ja, ab und zu, ja, da snackst du abends. Dann sage ich, ja, so wenn ich um 6 esse mit dem Kleinen und mit der Frau, dann esse ich so um 22 Uhr irgendwie nochmal ein kleines Brot. Ja. Dann sagte er, größter Schwachsinn für deine Verdauung, für deinen Schlaf und so weiter und so fort. Ja. Vielleicht auch daher, weil die Deutschen sich mit Gesundheit und solchen Themen auseinandersetzen.
Ja, Primetime ist bei uns so 20 Uhr.
Mhm. 20 Uhr ist Primetime.
19:30, 20 Uhr ist so da.
Meistens. Und seid ihr reines Restaurant oder auch Cocktailbar?
Nee, Bar auch. Deswegen, auch Bar. Also wir haben diese Doppelsätze haben wir immer.
Ihr hattet ja auch eine riesen Party am
23. Aber halt eher Drinks. Ne? Also wir haben dann um 21:30, 22 Uhr kommen die Leute dann einfach zum
Trinken. Aber ich kann mal auch komplett mieten.
Ja. Also exklusiv.
Der Moritz relativ hatte viel, da ein
Drittel meines Jahresumsatzes mache ich über exklusiv.
Ein ehrlich? Drittel ja. Über Exklusivthemen.
Wie oft bist du exklusiv gebucht dann?
Sommer mehr. Ja, aber klar. Wir schauen, dass wir halt nicht mehr zulassen.
Porsche war auch bei dir. Genau. Groß. Die haben einen Porsche mit einem Riesenkran in den 10. Stock gehoben, auf die Terrasse. Ja. 10. Stock ist es.
Am 19.3. mit Aston Martin tatsächlich.
Von Wackenhut.
Wenn sie sich mal melden würden.
Meldet euch Wackenhut.
Ja, genau.
Ja, okay. Ja. Meldet euch. Schon mal gehört.
Ja. Nee, das findet schon statt.
Ja, okay, okay.
Ja, ja, wir machen auch eigene Events. Ne? Wir machen einmal exklusiv oder teilexklusiv. Ja, du kannst auch mit 40 Leuten vorbeikommen. Mhm. Da ist der Laden normal offen, kriegst du so einen eigenen Bereich. Und dann machen wir exklusiv, so ne, Geburtstag, Firmenfeier, Hochzeit, was auch immer. Und dann machen wir aber auch noch unsere eigenen Events. Rosé-Party, irgendwie, jetzt machen wir Kidspiel-Party. Dann machen wir draußen auf der Dachterrasse im Winter, wo dann alle ihre Skiklamotten mitnehmen können.
Ach, witzig.
Also Abrisski-Party.
Ja, genau. Aber halt auf
Schick. Aber halt auf ja, hier, Kidspiel-Style.
Ne? Ja, genau. Also nicht
Kidspiel-Style?
Ja, du nimmst dein Fell mit, es läuft ein bisschen Hausmusik. Es ist kein Abrisski mit, wo du dir deinen Ganzkörper...
Also ich war jetzt gerade in Kidspiel, da läuft immer Abrisski-Musik. Wackelkontakt.
Ja, so und so. Je nachdem, wo du bist. Also oben auf den Hütten.
Ich glaube eher, dass es vermittelt werden sollte, dass klar, auf den Hütten auf jeden Fall kommt Wackelkontakt. Aber wenn du Kidspiel-Motto machst, ich meine, das typische Klientel fürs Jill ist ja auch eher ein bisschen mehr Schickimicki, in keinem negativen Sinne. Ich würde mich auch als Schickimicki identifizieren irgendwie. Und ich finde, dass Jill schon was sehr Edles hat. Ja. Es ist auch preislich eine hohe Kategorie, das ist auch klar. Aber es hat auch eine edle Connection. Du guckst aufs Schloss zentriert rein.
Ja, aber ich habe nur gefragt, du würdest dann sagen, St. Anton, das ist dann so mehr normales Après-Ski und Kitzbühel ist dann eher so das St. Moritz-Syndrom, also ein bisschen
schicker,
ein bisschen.
Das wird die ganze Veranstaltung strahlt nicht aus, komm her und sauf dich mit Jägermeister.
Gibt's Jägermeister?
Bull voll.
Gibt's Flying Hirsch?
Flying Hirsch, wenn du kommst, dann mache ich Flying Hirsch.
Ich erwachs nicht, aber
jetzt hat er so gefragt, als wär's.
Nein, ich frage nur für meinen Sohn.
Nee. Also den es wird ich, eben nicht so will, eine...
Wenn den würde ich ein, als hier mal Max und Milan zu Gast waren, haben die halt erzählt, dass sich die Leute mal ranziehen müssen, dass halt die im Jugendalter schon mit 16 mit Muttizettel rein dürfen, wenn die von reichen
oder
Eltern
ohne,
kommen.
Oder ohne.
Genau. Und dann haben sie gesagt, und dein Sohn ist der Nächste, der hier stand.
Wir haben mal bei uns eine Après-Ski-Party gemacht, da waren wir nämlich mit einer Gruppe in Kitzbühel, haben dann bei uns daheim gefeiert, weil meine Tochter sich leider einen Skiunfall hatte und die konnte nicht immer so mit auf die Hütten und so, da haben wir bei uns daheim gefeiert, waren aber auch viele Minderjährige dabei und haben dann einen Jägermeisterturm gebaut, wie das so üblich ist. Ne?
Ich habe noch so eine Jägermeister-Zapfmaschine.
Die habe ich importiert aus China. Ich war ja mal für Jägermeister
zuständig für den Online-Shop. Ja? Das
fällt dann nicht. Ich finde die mega. Da kommt mit minus 30 Grad der Jägermeister raus.
Aber in Chile wird jetzt nicht so oft Alkohol Jägermeister nicht getrunken.
Ja. Ehrlich? Aber in
Gitzbühel ohne. Echt, die hast du nach Deutschland gebracht?
Ja, ich habe für Jägermeister mal den ganzen Online-Shop betreut und da haben wir diese Maschinen, da gab es eine Werbeaktion mit dem Jochen Vogel. Und das
Jürgen Vogel,
das wussten wir vorher, dass
Schau
der das machen
Vogel,
muss.
Wir verlinken den.
Da habe ich der ohne Scheiß, ich habe eine komplette Lagerhalle anmieten müssen für 3 Monate, weil ich tausende von diesen Maschinen hatte, weil die haben die für 49 Euro rausgeballert. Da haben sogar Leute bei uns in der Firma angerufen, ja, ob sie irgendwie, weil die wurden dann so verloste, da rankommen und so weiter. Und ich durfte das ja nicht machen, ich habe die ja nur versendet. Wir haben das Fulfillment gemacht und das Sourcing, ja. Und das war die Hölle. Das Zeug ging weg wie warme Semmel.
Ich habe auch noch 2 rumstehen.
Ah, das ist herrlich. Da gibt's ja die kleine und die große, wo 3 Flaschen reinpassen.
Ja, 3 Flaschen, genau.
Kannst du ich habe diese Amateur, wo nur eine reinpasst.
Hier reinstellen.
Reicht für 5 Minuten.
Ja, das Grün könnte Menschen, ne?
Das ist mega. Und das Schlimme ist, das schmeckt wirklich, du schmeckst den Alkohol gar nicht mehr. Und was ja das Problem ist, normalerweise gibt's ja 2 Arten Jägermeister zu trinken. Also trinkst du aus der kleinen Flasche, dann weißt du, okay, hast genau 0,2 oder 0,4. Oder du trinkst es mit Eis. Und dann verwässert das ja so ein bisschen.
Ja, und das ist halt brutal kalt.
Genau, und da kommt es halt kalt raus und du zapfst es selber. Und dann zapfen sich viele so ein Glas Jägermeister, was dann wahrscheinlich 0,8 ist. Und das schmeckt wie Hustensaft, weil das minus 30 Grad hat. Du schmeckst gar nichts mehr. Und da haben wir mal eine Party gemacht und mein Geschäftsführer von der Firma, ich nenne keinen Namen, kannst dich entspannen, Thorsten. Und dann hat er da irgendwie, ich weiß nicht, den halben Abend an dieser Zapfmaschine verbracht. Ja, also der war voller als voll. Ja. Weil der hat nicht gemerkt, wie es auf einmal batscht. Ja. Also das
ab ist morgen echt, auch im Chill.
Ja, das ist echt lebensgefährlich. Ja.
Oh, wie krass.
Aber ist geil. Also okay, aber ich schweife ab. Also Kitzbühel.
Finde ja, also
ich geil. Warum
das sind so die 3 Säulen.
Bist du viel in Kitzbühel?
Nee, ich bin nicht viel in Kitzbühel.
Warst du mal in Kitzbühel?
Ich war aber Heidelberg ist hat auch eine München-Connection, eine Kitzbühel-Connection, die Heidelberger Schickeria.
Wir nennen es nicht Kitzbühel-Party. Ich habe das nur gesagt, weil damit der Vibe irgendwie rüberkommt, den wir jetzt
für mich kam er komplett rüber. Ich wollte es auch nicht so auseinanderfliegen
wie der Carsten. Aber klingt schon cool.
Ja. Also ja, so. Ich glaube, bei unserem Werbebanner steht auch irgendwie drunter.
Da war ja gerade die Hummer-Party im
Kitzbühel-Vibes.
Mal Werbung für den Kitzhof machen. Tolles Hotel.
Ja. Ja, genau. Also
machen wir wieder eine Werbefolge.
Verschiedene Säulen haben wir da. So, verschiedene
okay. Das finde ich gut. Ich muss auch sagen, ich war ja einmal auf einer Party von euch, fand ich hervorragend organisiert, war richtig gut, war auch geil und es waren ja auch 1-2 Promis da, war ich ganz aufgeregt, weil immer wenn ich Promis sehe, verliere ich den Verstand.
Ah, der Rapper.
Kann ich nicht mehr normal reden. Hallo. Aber never meet your idols, sagt man ja immer. Als wir dann mit der Person auch gesprochen hatten, darf man das sagen, dass die Person zu dir geht? Genau, Apache war ja da und dann haben wir gequatscht. Extrem netter Typ, geiler Typ. Der hat mir auch nicht das Gefühl gegeben, dass ich ihn vollgequatscht habe, sondern ich habe da bestimmt eine Stunde mit dem da gesessen und gequatscht und dann hat er erzählt und sonst was. Und du kennst mich ja dann, wenn ich dann in so einem Gespräch bin, dann versuche ich da die Philosophie des Lebens aus dieser Person zu saugen und irgendwas daraus zu extrahieren. Sagen wir mal so, er hat auf alles geantwortet, aber ich weiß bis heute nicht, ob er überhaupt Bock hatte, mit mir zu sprechen über die ganzen Themen.
Der ist sehr nett,
aber ist auch echt, also siehst du mal, also ich finde auch schon, dass ihr da eine Marke draus gemacht habt mit euren geilen mit diesen geilen Partys, das fand ich echt cool.
Ja.
Wir sollten mal haben wir unsere Weihnachtsfeier schon woanders hin versprochen? Unsere nächste?
Wahrscheinlich 17 Standort.
Also wir machen Weihnachtsfeier. Nein, nicht.
Ja, so läuft's.
Oh Gott. Jetzt die nur der 8.
Ja gut, wir
kriegst zwei kommen dann
erst eine Flanksteak.
Kriegst auch deine Plakette im Jill. Ich habe Max und Miriam ja gehört.
Ja. Ja. Wir haben aber ja auch nicht gesagt, mit welcher Firma wir die Weihnachtsfeier machen.
Ja genau.
Wenn wir mit Karma.
Wir nehmen hier unsere Jungs mit.
Genau, dann nehmen wir noch die Produktionsstelle mit. Bennett freut sich. Bennett Baby. Oder wie haben wir gemacht? Ja. Yeah. Coach Bennett.
Ich glaube, ich bin auch bei dir im ehemaligen Laden drin jetzt unten. In dem, unterm Jill ist doch so ein Laden. Mit, ja, den bauen wir gerade um.
Falls es keiner gehört hat, Bennett hat gesagt, den habe ich dauernd umgebaut und jetzt hat mein Partner was?
Er hat nicht dauernd gesagt.
Der Partner. Wir wollen in keine Fäden reingezogen werden. Wer ist der Partner? Wollen wir den nennen? Okay. Ja. Okay.
Den haben wir jetzt, den bauen wir gerade um. Wir machen einen Feinkostladen rein.
Mit Ehrlich? Oh, Heidelberg
Feinkost.
Richtig. So Heidelberg Feinkost.
Ja, wird gut. Richtig lecker. Es gibt keine Feinkosten.
Wir bauen gerade, wir sind gerade mitten im Umbau. Schon alles, wir bauen auch alles selber. Also alles mit, also nicht ich jetzt selber, aber wir bauen alles, wir bauen keine Regale da rein, sondern wir machen wirklich alles mit Stuck und so. Also es wird wirklich geil. Mhm. Mit Mittagstisch.
Welche Richtung geht es dann so? Querbeet, Italien, Frankreich?
Schlemmermeier?
Nee, nicht Schlemmermeier. Nicht Schlemmermeier. Okay. Also Heidelberg hat ja wirklich tatsächlich überhaupt keinen Feinkostladen. Oh.
Ist doch kein Feinkost.
Für mich ist Fleischkäsebrötchen die größte Feinkost dieser Erde. Okay,
wir reden aneinander vorbei.
Nee, aber jetzt immer weiter, das war eher.
Schlimmermeier ist für mich so beschlagene runde Scheibe, wo du nicht so ganz durchgucken kannst, weil
das ist so. Okay, also Feinkostladen, das heißt, du hast auch von mediterraner Küche.
Ja. Alle Produkte, die du kaufen kannst für zu Hause, kannst du auch im Laden essen.
Mhm. Also früher das Südlandhaus in Mannheim, so, kannst du so einen Teller machen.
Genau, das ist so ein bisschen moderner, cool. Jill-Style auch ein bisschen mit drin. Und
dazu ein lecker Weinchen, Bierchen.
Genau, kannst du Wein trinken.
Also es gibt auch schönen Schinken, Salami, geile Oliven, genau. Pepperoni, eingelegte Tomaten, so Krimskrams.
Ja. Genau,
ja. Finde ich gut, ich liebe so Snacks.
Ja, aber halt alles, ne? Du kannst ja auch immer Austern essen. Du kannst
immer Austern essen?
Frische Austern, Kaviar.
Welche Austern?
Wir machen drei verschiedene Sorten.
Hast du auch irische?
Nee.
Dann kann ich nicht kommen.
Willst du das essen oder
angucken?
Ich habe irische probiert,
ja?
Weil ich eine Diskussion mit dem Fischthekenchef von Edeka Scheck in Brühl hatte.
Und wie fandst du die irischen?
Und der hat dann irgendwie gesagt, dass die immer mehr im Kommen sind.
Ich habe früher Austern gegessen. Ich fand, die irischen haben eine ganz besondere
Note. Die besten sind aus Namibia.
Namibia? Ja, wirklich?
Die besten Austern der Welt.
Nie.
Ja, weil die das kalte Wasser haben, weißt du?
Okay, also.
Ja,
genau.
Und das ist nämlich das Problem, dass die in Frankreich nicht mehr so kaltes Wasser haben.
Genau, die müssen immer hochfahren. Die fahren dann die Austern hoch.
Deswegen ja Irland.
Immer, genau, deswegen Irland, weil Irland hat noch kälteres Wasser. Das war
auch. Aber hier ist halt ganz kaltes Wasser.
Mhm. Ja, Atlantikküste.
Da war ich jetzt noch nie zu Austern essen.
Ja, die haben ja die Arktis, Antarktis.
Ja, die haben den Strom, genau.
Die haben diesen Strom und wenn du da hingehst, also Namibia, cooles Land, weil du alles hast, warm, kalt, Meer, Wind, Wüste.
Extreme Safari-Kultur auch, glaube ich.
Also ja, nicht so viel Tiere.
Da siehst du aber auch
seltene
Austern.
Nicht so viel Tiere, aber Austern-Tour ist geil. Kriegst du die frischsten Austern der Welt.
Ich wollte eigentlich in den Feinkostladen so ein Becken reinbauen. So ein Hummerbecken.
Oh ja.
Habe ich so Bock drauf gehabt. Ja. Weil Hummer ist auch so schwer zu kriegen.
Ja.
Aber ey, da hast du Auflagen. Kannst vergessen.
Um Hummer
da. Du kannst ja aber so ein Wasserbecken
bauen. Jeden Tag musst du irgendwie Wasserprobe machen.
Ist ja auch richtig
so. Alles dokumentiert. Ja, ist gut, aber das kriegst du nicht profitabel hin. Das kostet nur Geld. Das ist dann ein Hobby.
Aber müsste man mal vielleicht mit den Jungs von der Mo-Gruppe sich vernetzen, weil die haben ja, glaube ich, ein solches Becken im Monami-Maxi stehen.
Die hatten
mal, glaube ich.
Ich meine, das ist alles tot auf Eis.
Ja. Die hatten
aber. Oder lebend auf Eis, das weiß ich jetzt nicht, aber die haben das da so an der Eistheke, glaube ich. Halbwissen.
Ja. Hummerbecken. Aber wir machen unten noch immer eine wir haben auch so ein Becken extra gemacht, wo dann so Austern und Kaviar und so, kannst du immer reingehen, Champagner trinken.
Auch geil, was kostet so einen Laden auszustatten? Eine 500.000 locker, oder? Um das richtig geil zu machen. Echt nicht?
So viel zu weit drüber.
Ach also, krass, ich habe gedacht, mit so einer richtigen
Kühltheke. Aber glaubst du, das läuft in Heidelberg?
Also Heidelberg hat keinen einzigen Feinkostladen tatsächlich. Es gibt
nicht. Das Margot, oder? In der.
Ja, das sind aber eher, also es gibt ein, zwei Läden, aber die haben dann eher so ein, zwei Regale drinstehen, wo dann so ein paar Oliven drinstehen und so. Aber so richtig Feinkost, so mit Schinken frisch, gibt es in Heidelberg tatsächlich nicht. Mhm. Und ich glaube, Heidelberg ist erstens prädestiniert dafür. Mhm.
Was kostet es jetzt?
Gibt nicht auf. Ne?
37.000 Euro.
Nein.
Also wir
brauchen ja mal wirtschaftliche Anreize.
Also wir bauen ja alles selber, ne?
Ich baue das selbst.
Ich habe Bauunternehmen beauftragt, die machen Stuck und Trockenbau und so weiter und so fort. Haben so Rundbögen reingebaut. Und dann habe ich vom Stefan Fitzenmeier, Alex Fitzenmeier, der macht ja diese balinesischen Möbel, importiert er da ja irgendwie containerweise.
Von Fitzenmeier?
Ja, genau, ja, der Bruder vom Stefan, der importiert so Möbel aus und Hölzer aus Bali, verkauft die in einem Supermarkt, in einem ehemaligen Supermarkt Lagerfläche, also einmal alle 3 Monate verkauft er die. InDesign. Die ganzen Fitzenmeier-Läden sind ja auch ausgestattet damit. Hast du noch nie gesehen? So ein bisschen so balinesisch in den Wellnessbereichen. Und von dem habe ich einfach jedenfalls sau viel gekauft.
Ich gehe nicht in den Fitzenmeier-Wellness.
Von dem habe ich sau viel so Holz gekauft und so Sachen und so Tischplatten. Relativ gut.
Gemütlich.
Ja, aber so, also kannst du rechnen, nur der Ausbau und der Umbau, das liegt so bei 70. So.
Und die Geräte, du brauchst auch gute Kühltheken. Die kosten auch bestimmt was.
Genau, und dann da drauf kommt dann noch sowas wie ein Chambrier, so ein Champagner-Kühlschrank, dann Schneidemaschinen und dann natürlich auch die ganze Ware. Das kommt dann auch dazu.
Ja, okay, dann sind es
keine. Wie machst du das Sourcing? Also ich meine, da muss man sich ja auch alles können. Du musst ja wissen, also A, was schmeckt lecker. Ja, musst ja also ein bisschen Ahnung davon haben. Und B, musst ja wissen, wo kriege ich es her? Also wo kriege ich jetzt Sardinen, wo kriege ich einen guten Schinken, gute Salami? Ja,
genau.
Nicht so einfach, oder? Oder gibt es einen Großhändler? Gibt es so einen Feinkost-Großhändler?
Gibt Großhändler, aber mit Großhändlern gewinnst du den Kampf nicht, sondern du musst natürlich auch schauen, dass du viel selber machst.
Mhm.
Aber auch da, ne, also reingewachsen.
Alles vorkosten, alles.
Ich bin kein Koch, so das Chillen musste ich auch erstmal kennenlernen. Und dann
du hast dich da quasi reingefuttert.
Ja, genau. Viel essen.
Das finde ich geil. Brauchst du noch Azubi?
Viel essen, ja.
Carsten würde gerne noch mal eine Ausbildung machen.
Ja. Das stimmt.
Zum Vorkoster.
Mein Tellerwäscher bin ich ja schon.
Gelernt.
Ich war auch mal Hilfsko.
Hast du dann auch die Stahlkappenschuhe immer getragen oder gab es damals noch nicht diese Anforderung?
Nee, aber die muss in der Firma trage ich die immer. Mittlerweile sind die echt schick. Die gibt es ja mittlerweile auch in schön.
Ja?
Mhm. Das siehst du gar nicht mehr, das Stahlkappen.
Das wäre doch mal was.
Du kannst mal einen Tag einfach so uns in der Küche stehen.
Kann ich gern machen.
Ich wollte auch nie in der Küche stehen. Ich koche sehr gerne, aber gucken, Großküche
ob mein Schein noch gültig ist.
Ja.
Weil du brauchst
das auch so machen.
Bitte?
Kannst auch so zu uns kommen.
Ja, das ist gut.
Gibt es einen Schein für Tellerwäscher?
Ja. Normalerweise, wenn du mit Lebensmitteln arbeitest,
ja,
brauchst du so einen vom Gesundheitsamt so einen Hygieneschein. Ja.
Wie lange geht so eine?
Die kannst du online machen. Also das ist.
Muss halt die Stuhlprobe hinschicken online.
Ja.
Okay, ich verstehe schon. Krass. Jetzt mal ganz kurz für mich nochmal auch so dieses wirtschaftliche Thema da ein bisschen rauszukehren. Ich hatte nämlich, ich weiß nicht mehr von wem, irgendjemand hat in unseren Kommentaren sich beschwert, dass wir bei der Tiffany-Folge zu wenig darauf eingegangen wären, ich weiß nicht mehr, wer es war, zu wenig darauf eingegangen wären, warum denn in Clubs oder auch in Bars der gleiche Wodka ganz unterschiedlich viel kostet. Du hast einmal im Tiffany eine Belvedere-Flasche, die kostet sich 300, keine Ahnung. Dann hast du sie in einem anderen Club, die gleiche Flasche, da kostet 200.
Das war nicht wirklich eine Frage.
Bitte?
Weil das ist doch normal.
Ich glaube, es wäre
viel mehr darauf einzugehen.
Warum?
Wann rechtfertigst du den Preis bei Luxus, bei sonst was? Und wie kommst du überhaupt auf diese Margen? Weil manche ziehen sich 300% Margen, manche ziehen sich 50%
Margen. Aber das ist ja wie in der Gastro beim Weinaufschlag und wie du dann eine Karte kalkulierst. Das ist ja so ein bisschen an deinem Klientel, an deinem Ambiente, sag mal, bist du eher eine Pizzeria, dann hast du ganz andere Weine, hast eine andere Kalkulation, bist du ein High-End-Restaurant, hast eine andere Küche, du verdienst ja am Essen in der Regel kein Geld, du musst an den Getränken dein Geld verdienen, ja, so in der Regel.
Was willst du nochmal für einen Petrus, der bei dir steht? Welcher Jahrgang ist der?
Wir haben 2013, 2017 da. Aber an sowas zum Beispiel verdienst du eigentlich überhaupt kein Geld.
Beim Petrus nicht, ne, der kostet sowieso schon 5 fast im Einkauf.
Nee, der kostet 1.500 bis 2.000.
Ja.
Aber er hat eine sehr, sehr krasse Weinkarte. Jeden einzelnen Wein würdest du sofort trinken, die da draufsteht. Der hat, allein aus dem Bordeaux hat er locker die 5 Premier Crus und so.
Ja, trinkt das jemand?
Ja, doch. Also je teurer der Wein, desto seltener.
Ja.
Aber wir haben schon viel Wein da und beschäftigen uns auch viel. Ich komme ja aus der Pfalz.
Aber ich kannte jede Flasche aus deinem Weinkeller. Wirklich. Okay. Von deinen Erzählungen, das fand ich echt sehr beeindruckend.
Krass.
Was schlägst du dann da auf so einer Flasche? Oder warum? Mal andersrum. Wie viel muss man da aufschlagen bei einer kleinen Flasche? Sagst du da so, dass es sich trägt, dass du die Mitarbeiter mit einkalkulierst? Wo fängst du an?
Also es gibt 1000 verschiedene Methoden. Früher hat man ja quasi einfach auf jedes Gericht den gleichen Faktor aufgeschlagen und dann hat man es so verkauft. Das macht aber natürlich keinen Sinn. Also wenn ich jetzt eine Auster einkaufe für 1 Euro, dann verkaufe ich die nicht für 4 Euro, weil wenn ich ein Steak einkaufe für 30 Euro, kann ich sie auch nicht für 120 oder so verkaufen. Das geht ja nicht.
Ja.
Sondern ich muss... Ne, wenn ein Produkt teuer im Einkauf ist, kann ich weniger draufschlagen, wie jetzt bei einer teuren Flasche Wein. Wenn ich da mal 4 rechne.
Das heißt, du verdienst nicht bei den Getränken das massive Geld?
Das kommt aufs Produkt drauf an. Ne? Okay. Ich kann auch an Essen gut Geld verdienen, aber da ist die Bereitschaft vom Kunden, was zu zahlen, ein bisschen niedriger, weil du ja immer dieses Thema hast, ja, das mache ich mir schnell zu Hause selber. Da haben wir es im Chill aber natürlich ein bisschen einfacher, weil das Chill ist ja ein Laden, wo der typische Chill-Gast, der geht ja ins Chill nicht nur wegen dem Essen, sondern der geht dahin wegen der Atmosphäre, wegen dem Ausblick, weil das Essen gut schmeckt, weil er irgendwie einen besonderen Anlass hat. Also so, wir bieten viel mehr um das eigentliche Essen drumherum. Und das ist aber natürlich auch teuer. Ja, also ich habe eine teure Pacht. Ich habe meine Mitarbeiter muss ich gut bezahlen, muss die auch überdurchschnittlich gut bezahlen.
Wie viele Mitarbeiter hast du im Jill?
Wir sind jetzt bei 42 derzeit.
Wow. Ja. Aber verteilt auf Schichten, ne?
Ja. Ja, nicht, nicht abends auf einmal 42.
Ja, aber was brauchst du für einen Abend, dass das läuft?
Samstags abends an einem Wochenende habe ich, wenn ich komplett den ganzen Abend offen habe bis spät, 14 bis 16 Leute da.
Das ist schon krass. Ja. In der Küche 6?
Und Küche sind 7 Köche, die also 6 Köche kochen parallel an einem Samstagabend. Aber du hast immer noch
einen 7. Habt ihr klassisch Posten oder wie macht ihr das?
Ja. Okay. Genau. Also die Küche beginnt zum Beispiel auch bei uns und das ist ja auch das, was, also was macht das Jill jetzt teuer? Man glaubt gar nicht, wie viel teurer es ist, wenn ich sage, ich mache Produkte selber frisch. Also meine Küche fängt um 13 Uhr an zu kochen, damit du um 18 Uhr das erste Mal was essen kannst.
Also das ist nur Abendküche, nie mittags.
Wann geht der Koch heim?
Ja, wir haben Küchenschluss um 21.30 Uhr und um 22 Uhr ist der weg. Der kann nicht mehr.
HTC bleibt länger oder geht auch?
Nee, das ist dann der 7., der dann quasi noch der kommt später. Mhm. Also ist auch so ein Schichtsystem, ne? Der, um 13 Uhr stehen nicht 6 Köche in der Küche.
Ja, klar.
Sondern halt 3 und dann wechselt das so.
Ja, voll die Organisation dahinter, ne? Und deswegen,
ist es schwer noch, Köche zu kriegen?
Ich habe es ja nicht aufgebaut, sondern im März 2024 offiziell übernommen, da hatte ich 8 Köche und Ende des Jahres 2024 habe ich nicht einen einzigen mehr davon gehabt. Ich habe alle rausgeschmissen.
Okay, krass.
Also ich habe auch generell, es gab, das ist eigentlich wild, ich habe im März 2024 übernommen und 2025 im März gab es noch einen einzigen Mitarbeiter, den ich noch hatte von der ursprünglichen Besetzung.
Boah, krass.
Ich habe fast 40 Leute rausgeschmissen.
Boah.
Also teilweise auch sind sie natürlich auch gegangen, aber teilweise habe ich sie auch rausgeschmissen. Ich habe komplett ausgetauscht.
Ja, wo kriegst du die Leute her? Hast du gute Connections oder wie finde ich jetzt einen guten Koch? Ich stelle mir das schwer vor.
Also einen guten Koch findest du selten in Deutschland. Mhm. Das muss man wirklich so sagen. Sondern die findest du eigentlich eher im Ausland. Mhm. Ich finde, Italien ist eine sehr gute Anlaufstelle. Mein Küchenchef ist zum Beispiel Italiener aus Apulien.
Ja, aber wie findest du die? Bist du nach Apulien gefahren? Hast du auf die Straße
gestellt? Nee, der kocht seit 20 Jahren in Deutschland.
Ah, okay.
Aber die Arbeitsmentalität ist einfach eine andere. Ne? Also so, wir, die verdienen alle wirklich gut. So ein Koch, könnt ihr ja gleich mal schätzen, was so ein Koch verdient. Mhm. So ein Küchenchef in Deutschland.
Ein Küchenchef?
Ich hätte mal gesagt 6.000 Euro.
Ja, also brutto. Mhm. Was sagst du, 6?
Mhm. Zu viel, glaube ich.
Nee. Denkst du?
Eher mehr.
Was?
Mhm. 7, 8.
Also 6K, aber da, also das ist gut, bisschen mehr. Mhm. Und dann kommt noch Trinkgeld on top dazu, steuerfrei.
Kriegt der Koch Trinkgeld ab?
Ja, bei uns schon. Bei uns kriegt jeder Trinkgeld, auch der Spieler.
Das heißt, ihr legt zusammen?
Ja, wir haben so ein prozentuales Split-System, ne? Also der Kellner kriegt anders als der Spieler.
Mhm. Aber er muss sagen, was er gekriegt hat. Er muss das irgendwie.
Ja, genau, ja. Das wird aufgeteilt, ja.
Gut, da die meisten mit Karte zahlen, siehst du ja eh, was er kriegt.
Genau, ja. Und Bar haben wir ja auch ein System. Also.
Mhm. Finde ich aber fair.
Der Spüler kriegt bei uns, also der Einzige, der keine Kritik hat, bin ich.
Bist du.
Ja. aber die selbst der Spüler kriegt Trinkgeld, weil das ist ein System. Und das System funktioniert nur, du gibst kein Trinkgeld, entweder weil der Service schlecht ist oder weil das Essen schlecht war oder weil deine Gläser nicht sauber waren oder beschmiert waren. Mhm. Das ist ja, fließt ja alles in deine Entscheidung, auch mit ein, ob du einen schönen Abend hattest und ob du Trinkgeld gibst. Nicht nur der Service ist ja das, was
genau.
Das am Ende
ausmacht. Das ist mittlerweile üblich, also zu meiner Zeit war das nicht üblich.
Ist es auch nicht.
Nee. Das werde ich nie vergessen, da war ich an Ostern Tellerwäscher und dann hat draußen ein Gast, der hat gesagt, hier und für die Küche jeder 5 Mark. Das war so ein Heiermann, wenn das nur einer kennt, das waren 5 Mark Stück. Ich habe damals 7 Mark die Stunde verdient. Dann habe ich 5 Mark extra gekriegt. Da war ich so unfassbar happy.
Wie schön, ja.
Da bin ich echt raus an den Tisch und habe mich bei dem bedankt. Da habe ich gemeint, Sie sind der Erste seit 2 Jahren, der überhaupt dran denkt. Das habe ich mir so gemerkt, dass wenn ich irgendwo im Restaurant bin, das ist richtig geil, dann sage ich entweder eine Runde Bier für die Küche oder sage hier 20 Euro, aber bitte in der Küche aufteilen.
Kriegt die Küche nicht immer Getränke umsonst?
Nee. Also also wie Getränke umsonst.
Ich habe gedacht, eine Küche trinkt.
Also bei uns kriegt jeder Mitarbeiter kann abends eine Cola trinken, Wasser trinken.
Während der Schicht kriegen die keine Getränke umsonst?
Von uns jetzt als Laden? Ja, natürlich, klar.
Ja, genau.
Aber halt deswegen, kein Bier.
Deswegen.
Nein, aber Wein.
Alkohol
ist bei uns verboten.
Ja, Wasser geht immer. Okay. Da wächst du da hinten ohne Wasser.
Okay.
Ja, aber ja, dann Wasser,
gesagt, du kannst ja
ich mach das dann halt so, dass ich sage, da gibst du heute Abend eine Runde Bier aus, was kostet das? Dann sagt er, wir sind 6 Mann, Bier kostet so und so viel. Dann gibst du halt Bar nochmal, keine Ahnung, 30, 40 Euro und nach Feierabend kriegen die dann alle ihr Bier hingestellt und heißt, da war heute ein Gast. Du kannst
mal so eine Küchenrunde machen.
Der, genau, so mache ich das.
Also Küchenrunde Bier schmeißen.
Genau, so mache ich das. Sag ich mal, eine Runde Bier für die Küche. Ist
auch günstiger, kostet dann irgendwie 3 Euro pro Bier.
Ach cool, okay.
Und die freuen sich hoffentlich in der Regel, weil das ist genau, was du sagst. Weißt du, gerade in einem Stammrestaurant, dann ist es ja so, dann willst du jetzt irgendein spezielles Gericht. Mhm. Da freuen sich ja alle. Da sagen sie, Sonderwünsche, super. Ne? Aber wenn die wissen, nee, das ist aber der Nette, der auch mal an uns denkt, ja, der mal eine Runde geschmissen hat und so.
Spucken
da geht es gar nicht ums Geld. Da, geht's,
spucken sie nicht ins Essen.
Da spucken sie nicht ins Essen. Vielleicht schmeckt es deswegen auch nicht so gut. Ja? Man weiß es nicht. Und das weiß ich nicht. Das finde ich so Sachen, das habe ich mir halt angewöhnt, weil ich es damals so toll fand.
Ja. Aber Mitarbeiter, ey, schwierig. Ja,
ja, also, glaube ich.
Braucht man gar nicht so einen Hehl draus zu machen. Aber wir haben trotzdem nicht so die massiven Probleme. Es ist, also Mitarbeiter ranzukriegen ist nicht schwer. Gute Mitarbeiter, die auch langfristig bleiben in der Gastro, ist schwer. Weil das viele junge Leute, die vielleicht noch gar nicht wissen, was wollen sie irgendwann mal machen, die vielleicht gerade studieren, etc. Also du hast sehr viel Rotation drin. Also bestimmt 20-25% des Personals wechselt jedes Jahr. Aber ne, wir, also Benefits. Alle Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, können umsonst bei Venice Beach trainieren. Wir haben machen sehr viel Firmenfeiern, sehr viel Fortbildung, wo die Leute irgendwie Sommelier-Fortbildung machen können. Die können in die Pfalz gehen und sich dort beim Herbsten mithelfen. Die können also wirklich diverse. Uli
ist ein Bruder auf dem Weingut.
Genau. Ja. Also verschiedenste Sachen, die wir quasi machen, um die Mitarbeiter so ein bisschen bei Stange zu halten. Das auf jeden Fall das eine und das andere ist junges Unternehmen, wir sind sehr viele junge Leute, also auch so die Leitungsebene ist auch eher jung und dadurch ist auch super viel Dynamik drin. Mhm. Und die Leute haben auch Bock, Teil von was zu sein, ne? Weil wir machen ja nicht nur das, sondern wir machen noch die Schaumtee-Marke Chasante, die du probiert hattest, dann haben wir noch Gin, wir haben eine Wodka-Marke, wir haben Limoncello-Marke, ist ja alles irgendwie mit drin.
Krass.
Und die Leute freuen sich ja, wenn sie Teil von sowas sind, ne? Also dieses.
Aber das ist ja, also wenn man mal so jetzt auch so ein bisschen eine Lehre, eine Quintessenz ableiten will, ist es ja wirklich interessant, dass du sagst, also dieses klassische Gastro-Konzept, ich mache ein Restaurant auf, ja, und gutbürgerliche Küche ist tot, funktioniert ja, nicht.
Du 100%.
Musst für die Mitarbeiter, für die Gäste was schaffen. Du musst, wie du sagst, Teil der Story sein. Du musst irgendwie sagen, ich arbeite im Cool-Land. Wo arbeitest du im Chill aus? Cool, ja. Wir haben einen eigenen Gin, wir haben ein eigenes das. Also so ist ja interessant, was für Dinge auf einmal wichtig sind.
Du
ja?
musst diese Wertschöpfungskette
ja. einfach komplett ausnutzen. Ja, und das finde ich aber auch interessant. Das ist ja auch bei uns im Unternehmen so. Geld ist ein Hygienefaktor, aber es ist nicht alles. Die Leute wollen an einem geilen Produkt mitarbeiten, an einer geilen Sache, an einer geilen Story. Ist ja auch mit ein Grund, warum wir den Podcast und alles machen, weil wir sagen, wir möchten halt auch anders wahrgenommen werden als eine andere Firma. Wir möchten andere Wege gehen. Ja, und das macht ja ihr genauso. Und das finde ich ja hochinteressant. Also wie komplex das Ganze auch ist, auch was du sagst mit dem Produkt, auch Personal führen, Personal behalten, ja, das ist ja auch schwierig mit den Menschen umzugehen, du hast wahrscheinlich verschiedene Kulturen, verschiedene Nationalitäten, ja, dann die Arbeitszeiten sind anders, ja, die Gäste, du musst ja immer also auch mit zufriedenstellen, die Gäste werden anspruchsvoller, ja, dann sagst du, dann hast du eine Party, Ding, schwierig. Mhm. Was hast du für Arbeitszeiten?
Ich arbeite tatsächlich relativ normal, also sehr viel, sehr lang. Aber ich fange morgens an, also ich sitze um spätestens eigentlich 8:30 im Büro.
Okay.
Und dann abends kommt es drauf an. Ne? Also wenn jetzt, ich bin nie vor 20 Uhr zu Hause, aber ich bin mindestens 4 Tage die Woche auch erst um 1 Uhr, 2 Uhr zu Hause.
Also du bist dann schon auch abends im Chill oder in einer anderen Kneipe?
Im Chill gehe ich dann halt, klassisch 2 Stunden, gehst du rein, checkst mal alles ab. Okay. Sowas machst du immer und am Wochenende bin ich immer
im Chill. Wo bist du dann bis um 1 Uhr morgens?
Manchmal bin ich im Chill in der Küche bis um 22 Uhr und gehe danach noch in den Service und du sitzt dann am Tisch mit dabei. Du unterhältst dich da, du connectest hier.
Ja, hast du auch, fand ich auch geil.
Muss
ich
machst auch sagen? Du auch so den Gastgeber, dass du sichtbar rausgehst als Inhaber?
Also ich versuche ganz bewusst, mich nicht zu sehr da zu platzieren, weil, ne, also Maximilian, das wissen sie auch, kann ich auch offen sagen, der Max hat sich ja da so ein bisschen sein eigenes Grab geschaufelt. Mhm. Ja, weil der Max ist, also der Laden ist unfassbar vom Max abhängig. Mhm. Also Max ist das Gesicht, Max ist da, Max ist an der Tür. Mhm. Das heißt, der muss Donnerstag, Freitag, Samstag da sein. Mhm. Wenn der nicht da ist, ist ein riesen Thema, ja.
Und, Scheiße, warum ist der nicht da? Hey, der wollte mich doch einlassen.
Wenn ich mich so da vermarkten würde, dann könnte ich nur das Chill machen. Ich könnte nur das Chill machen, weil ich die Leute.
Aber hast du jemanden, der das dann macht?
Genau, ich habe halt wir haben einen Host und wir haben quasi zwei Gesichter geschaffen und schauen, dass wir es immer so ein bisschen so halten, dass halt alle drei so ein bisschen das Gesicht bin. Also ich bin ein bisschen das Gesicht, aber es gibt auch.
Aber alle Tim. Haben dann auch was zu sagen, wenn einer da ist, hey, du kennst mich doch, ich habe doch keinen Tisch jetzt, dass du irgendwie allen drei so ein bisschen.
Ja, oder auch dieses Thema niemand soll das Gefühl haben, dass er. Nur weil ich da bin oder weil er meinen Namen erwähnt oder mich kennt, dass er das ihm das was bringt in dem Laden. Weil wenn das was bringt, dann mache ich es abhängig von mir. Ne? Also ganz klare Unternehmensregel bei uns ist auch, dass nur weil man mit dem nächsthöheren spricht, heißt das nicht, dass man danach dann irgendwie jetzt plötzlich mehr kriegt oder was Tolleres oder besseren Service hat oder sonst was. Ja, also es gibt ja, wie es dem Tiffany ja auch, da kommen die Leute, die immer sagen, ja, aber ich krieg einen Platz, weil ich kenne den Ben. Ja, und das ist bei uns ganz klar. Also niemand, der mich wirklich kennt, würde das sagen. Und
das heißt, ich mache die Scheiße jetzt umsonst, ich kriege keinen besseren Tisch.
Genau. So ein Scheiße, der ganze Podcast umsonst.
Jetzt habe ich gedacht, ich kriege dann den Chef-Table.
Ja, die Plakette.
Auch ja, die Plakette, der wird überall Plaketten verkaufen. Ja.
Das ist geil. Bei mir nur für 9.000 Euro.
Yay! Yeah. Rabatt auch noch bekommen. Mir hat die ganze Zeit eine Frage so auf der Zunge gebrannt, weil ich ja auch, wie gesagt, wir wollen ja hier auch was schaffen.
Ja.
Ich war komplett gerade irritiert, dass du Chanel-Sneaker trägst. Du bist ja heute...
Habe ich die Schuhe von meiner Frau an?
Also, ich glaube nicht, dass die 45 hat oder was du da trägst.
Ja, ich habe eine 39.
Ganz schön schick. Auf jeden Fall, wir wollen ja auch was mitgeben den Menschen, die den Podcast hier hören. Was sind so deine absoluten großen Fehler, die du gemacht hast, die du sehr gerne vermeidest heute oder auch gerne damals vermieden hättest? Abgesehen davon, dass Lehrgeld zahlen immer gut ist. Das steht ja außer Frage.
Ja, also wo fange ich an?
Mach einfach die Top 3.
Also ich glaube, ich bin wirklich so das Paradebeispiel für Sachen, die falsch laufen und sich dann doch als relativ gut herausstellen.
Ah, okay.
Ich glaube, größter Fehler war nicht von vornherein einfach zu sagen, man zieht es durch und es funktioniert.
Okay.
Weil der Gegenwind natürlich groß ist. Ja, also in der heutigen Zeit zu sagen, ja, ich mache jetzt mal Gastronomie und mache mich selbstständig.
Egal, was du heutzutage machst, der Gegenwind ist immer da.
Genau, ja. Aber das war noch vor der Startup-Hype-Szene, wo dann diese ganzen Gründungen losgingen, sondern es war ja noch dieses, jetzt der Abitur gemacht, ja, und aber jetzt mache ich Gastronomie.
Ja, ja.
Und da einfach das Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, nee, das so, ich ziehe das durch. Ich habe es relativ lang gezogen. Sondern wenn man Bock auf was hat und sagt, man will das durchziehen, dann soll man auch einfach von vornherein all in gehen. Alles andere ist irgendwie Quatsch. Und dann habe ich nie gehabt. Ich bin super risikofreudig. Aber ich glaube, wenn ich so viel beobachte draußen, sehr viele Leute sind sehr wenig risikobereit. Und ich glaube, wenn man in der Selbstständigkeit ist, dann sollte Risiko wirklich sowas sein, was man einfach abwinkt. Also das ist ein Muss. Ohne das wächst man nicht. Und da bin ich, also größtes Learning ist, das ist sehr gut gewesen, dass ich so viel Risiko eingehe. Nach wie vor viel Risiko eingehe. Und auch für jede verrückte Idee noch zu haben bin. Ansonsten, ich super oft hingefallen, auch nach wie vor noch.
Was meinst du mit hinfallen?
Ja, hier, dann, ich sage immer, der erste gelbe Brief kam und den hast du nicht aufgemacht, da hast du da gesessen und hast gedacht, oh Gott, Scheiße, was ist da drin? Oh, Finanzamt, oh, ich weiß nicht. Ah, heute kommt ein gelber Brief, der juckt mich. Also das macht keine.
Also man wächst mit seinen Aufgaben.
Ja, das ist einfach so, jo, gelber Brief, ja, komm.
Das kann ich noch sagen. Am
Anfang denkst du dir, Scheiße, ey, wir haben diesen Monat Minus gemacht oder man wird so abgestumpft irgendwie.
Nee, ich würde nicht sagen abgestumpft. Ich glaube, man wächst einfach mit den Aufgaben und weiß halt auch mal gewisse kleine Krisen auszusitzen. Stressresistenz und vor allen Dingen auch Vertrauen in die Sache. Ja. Ich meine, wenn man jedes Mal umkippen würde, nur weil man gerade nicht die perfekten Ziele umsetzt, dann verlierst du ja trotzdem nicht das Gesamtziel außer Acht, was am Ende des Jahres dann wahrscheinlich bei dir immer das Ding ist. Okay, wie viel hat sie aufs Jahr gesehen? Da ist ja der Monat Januar, ob der jetzt gut oder schlecht lief, ja auch davon abhängig, ob die Leute da sind, ob Urlaub war, ob scheiß Wetter war, ob was auch immer war. Und am Ende... Hast du nicht letztens gesagt, am Ende kackt die Ente? Was hast du gesagt? Hast du nicht?
Hinten kackt die Ente.
Hinten kackt die Ente.
Ja. Drittes größtes Learning. Such dir möglichst schnell Partnerin, Familie, die an deiner Seite steht. Das ist
sag ich auch immer, Carsten auch, ja.
Ja, ist das so. Ist, ich auch, ich hab,
wobei, du warst schon vor deiner Hochzeit reich. Stopp, ja.
Gut, ich habe noch nicht geheiratet.
Nee, das stimme ich auch ja, zu. Warum sagst du das? Weil bist
ich bin 28, ich habe jetzt ein Kind 1,5 Jahre alt, das zweite Kind kommt im April.
Also meine Frau hat schon gesagt, eigentlich müssen wir mal Playdates ausmachen.
Und, ja. Was witzig ist, ich finde ganz viele Sachen denken sich bei mir auch. Ich habe mich im Vergleich zu dir später selbstständig gemacht. Ich war schon 19, ja, also ich durfte schon Alkohol trinken. Ja. Und was ich halt vollkommen richtig finde, All-in gehen, Risiko gehen, aber das kannst du dir auch nur leisten, wenn du noch keine Verpflichtung hast. Absolut, deswegen habe ich mir damals gesagt, ich habe da mein ganzes Erspartes in die Firma geworfen und habe halt gedacht, ey, wenn das schief geht, ich habe ja noch mein Studium, dann mache ich halt mein Studium fertig und habe einen Plan B, aber ich habe keine Frau, keine Kinder, keine Verpflichtung. Ich habe alles LKWs geliehen, ich hatte kein Büro, ich hatte keine Fixkosten, ich habe gewusst, jeder Euro oder jede Mark damals, die reinkommt, ist mir. Ja. Ich würde mich ja nie mehr im Leben, also Empfehlung an alle Zimmer, wenn ich jetzt 40 Jahre alt bin, habe zwei Kinder, eine Hypothek, würde ich mich niemals selbstständig machen. Größte Fehler ever. Das, also
wobei
wenn
das ja auch sehr viele
Gegenstände gibt. Bist du,
die Leute warten nicht so lange.
Bitte?
Die Leute
genau, deswegen, das ist das Learning. Das finde ich nämlich auch. Hey, guck mal, als Beispiel, wenn du jetzt Abitur machst, wo du sagst, ich möchte dessen zu studieren, aber ich habe eine Affinität, ich habe da eine Idee. Setz die Idee um, aber nimm dir eine Zeit. Sag, ich mach's maximal 1-2 Jahre und dann muss es funktionieren oder ich mache was anderes. Sonst bleibst du der ewige Loser. Das ist ein Riesenthema, dass du denkst, ich habe die nächste Idee und dann machst du nichts. Idealerweise finde ich, studieren und während dem Studium sich ausprobieren und was versuchen. Dann hast du ein Thema, was dich absichert und ein Thema, wo du ins Risiko gehen kannst. Was die Familie angeht, sehe ich es witzigerweise umgedreht. Ich habe halt von 20 bis 30 gearbeitet, wie blöd. Da war überhaupt keine große Zeit für. Also wenn ich ja eine Frau mit Kindern gehabt hätte, ja, Respekt, ja, hätte ich ja gar keine Zeit gehabt. Ich genieße das halt jetzt. Ich habe Frau und Kinder, beziehungsweise meine Kinder sind jetzt fast schon groß, aber ich fahre die jeden Tag zur Schule. Ja, die Zeit hätte ich ja früher gar nicht gehabt. Ich koche denen ihr Mittagessen, ja. Das finde ich total schön, dass ich diese Quality-Zeit habe. Die hätte ich ja in meiner Gründungsphase, in meinen ersten 10 Jahren, gar nicht abbilden können. Was ich dir recht gebe, ist wahrscheinlich diese Sicherheit, dass du sagst, ich habe so was, wo ich nach Hause komme.
Ja, und darfst auch nicht vergessen, ich bin der Gastronomie, ja.
Ja, das ist schwierig.
So, wenn du das nicht hast, ich glaube, man würde am Ende jeden Tag bis Ende da sitzen, würde wahrscheinlich im eigenen Laden, ne, was trinken, ja, und wäre am Ende dann der typische griechische Gastronom, der an jedem Tisch noch Uso mittrinkt.
Was machst du falsch?
Ich würde euch aber, muss ich kurz sagen, auf ein paar Ebenen sogar widersprechen eigentlich, weil ich persönlich der absoluten Meinung bin, ne, du hast ja auch ein Handwerk gelernt und im Endeffekt dieses Vorzeit der Selbstständigkeit war ja keine Selbstständigkeit in dem Sinne, sondern du hast ja gearbeitet als selbstständiger Barkeeper, dann hast du dein Ding gemacht in der Gastro, in dem du Catering gemacht hast, hattest aber immer noch einen Basic-Job auf der oder dein Studium und sonst was. Ich finde auch, also ja, man kann es bestimmt auf sehr viele Bereiche abwälzen, was du gerade gesagt hast, aber ich glaube auch, dass es viele Berufe braucht, wo du erst lernst und wo du dieses Handwerk perfektionierst und dich aus dem Handwerk heraus selbstständig machst. Wie zum Beispiel, wie ich es jetzt gemacht habe, mein Handwerk gelernt, oder wie zum Beispiel meine Frau, die ja Headhunterin ist, die ja auch erst mal 7 Jahre hart durch eine Schule gegangen ist, die hat sich dann mit 29 selbstständig gemacht. Aber es gibt auch andere Erfolgsstories, wie zum Beispiel McDonald's, wo sich, glaube ich, erst mit Mitte, Ende 50 selbstständig gemacht wurde und dann das heute eins der größten Unternehmen der Erde draus entsteht. Ja, ich glaube, so pauschalisiert.
Der war vorher schon selbstständig, der war Handelsvertreter. Der hat ja diese Milchshake-Mixer verkauft.
Ja, okay, aber dann hat er halt zumindest.
Der Laden lief ja schon. Also die Brüder McDonald haben es ja gegründet. Und
ja, aber er hat es ja wirklich groß gemacht.
Der Croc hieß der, glaube ich.
Ich glaube, es gibt schon für immer auch irgendwelche Beispiele.
Genau, es gibt für alles Beispiele, aber ja, auf jeden Fall, wo ich euch zu 100% zustimme und wo ich sage,
der hat dann übrigens seine Frau verlassen, neu geheiratet, nachdem er erfolgreich
war. Ja auch, die Statistik ist ja relativ groß.
Da habe ich auch tatsächlich, um es kurz abzuschließen, ja, es gibt für alles Beispiele, aber ihr habt hundertprozentig recht. Wenn du einen Traum hast, verfolge ihn. Da gibt es ein ganz tolles Video von dem Tim Hötkens, heißt der, glaube ich, der CEO von Telekom. Mhm. Der sagt, er lässt sich von negativer Stimmung nicht anstecken. Wenn irgendwo Gelaber kommt, egal ob, ach, der schafft oder die Idee und das und das und das, Scheuklappen auf und machen. Ja. Und das, die Message finde ich richtig. Was hattet ihr jetzt gerade nochmal davor gesagt, bei dem ganzen Gequake?
Aber diese Message oder das und das, ja, da gebe ich dir zu 100% recht, Scheuklappen. Und da kannst du dreimal raten, wie viel übers Jill und Heidelberg und Radler,
ja, natürlich,
wird und über alles Mögliche. Das kannst du halt auch nur machen, oder das kannst du meiner Meinung nach auch nur, entweder du bist alleine und hast einfach nichts zu verlieren und kämpfst.
Oder wenn du eine Sicherheit mit deiner Familie hast, ja.
Oder du gehst nach Hause und hast jemanden, der hinter dir steht, genau, und zu dir steht, egal was draußen erzählt wird, ja. Und gerade auch da nochmal Gastronomie. Ja. Ja, also wird gesagt, ich bin abends da im Jill unterwegs, ja. Brauchen wir auch nicht drüber zu reden, wie das ist. Das war auch erstmal eine Frau, die zu Hause sitzt und sagt, ich vertraue dem, mir scheißegal. Ja, also das ist ja auch, und dann kannst du auch mit diesen Scheuklappen durchlaufen. Aber ja, es braucht immer
einen Scheuklappen, finde ich wirklich ein guter Punkt, weil es ist egal, was du machst, ja. Auch, also bei jeder Idee, die ich gehabt habe, habe ich 100 Leute gefunden, die mir erklärt haben, warum das nicht funktioniert.
Ja. Wahrscheinlich mehr als die gesagt haben, es funktioniert.
Ja, natürlich, weil sie alle keine Ahnung, es waren alles Leute, die nie in ihrem Leben irgendwas gemacht haben. Ja. Aber jeder
erzählt aber auch, dir, dass hör der auf,
das klappt genau. Nicht. Also mein eigener Vater hat mich geglaubt. Auch, ja. Meinen ersten LKW gekauft, kommt jetzt da raus, der wusste gar nicht, was ich mache. Ich meine, der ist viel zu groß, der war viel zu klein. Ja, ich konnte nur keinen größeren leisten, ja. Mhm. Dann habe ich gedacht, warum sagst du das? Du weißt doch gar nicht, was ich mache. Und ich habe immer nur mein ganzes Leben gehört, was ich alles nicht kann und was nicht funktioniert, genau, und warum es nicht funktioniert, ne? Ja. Sag mal, als ich in Max investiert habe, ne, da kommst du nach Hause, sag, ich habe da gerade mal 5,20 € in einen Typ gesteckt, ist er 3 Minuten kennen. Da sagt jeder, kann nicht funktionieren, wie soll das funktionieren? Ja, die Idee ist kacke, alles ist blöd, ja? Also wenn du auf die Leute hörst, ja, zieh dein Ding durch und natürlich wird's auch mal schief gehen. Ja, und aber dann ist es genau, was natürlich du sagst.
Hast du auch harte
aufstehen, Zeiten, weitermachen, klar. Aber wenn du sofort, dann wird es nie was.
Ey, Fun Fact, ich habe mal eine Firma in den Sand gesetzt, Digifood, Schuheinlagen, habe ich ja gemacht. Und das war die einzige Firma, die erste Firma, wo jeder zu mir gesagt hat,
die wird was.
Geile Idee.
Ja, da musst du aufhören,
Kontraindikator. Das ist ja das Beste, was du jemals
gemacht hast. Ja, dann hör auf.
Das musst du machen, nicht. Das ist die einzige Firma, die ich in den Sand gesetzt habe.
Ja. Du kannst im Endeffekt alles, ich glaube, das sollte dieser Abschlussgedanke sein fürs Leben einfach. Du kannst alles zerpflücken oder nicht zerpflücken oder toll reden. Alles hat seine Pro- und Kontraseiten. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob das Sprichwort schon existiert, aber ich glaube, du kannst auch die schönste Freundschaft zur schlimmsten Feindschaft machen. Ja. Bitte mal googeln, ob es das Sprichwort gibt. Wenn nicht, würde ich jetzt gerne mein Patent drauf anmelden. Ja. Wenn du dann drüber nachdenkst, auch mit Beziehungen, ey, oh, mich nervt das. Du kannst entweder sagen, hey, mich nervt, dass meine Frau schnarcht. Oder, wie süß, die hat eine Eigenart. Ne? Du kannst es so auf alles auch...
Das ist aber schon krass, wenn sie schnarcht.
Ach Mann, Carsten, ist doch ein Beispiel. Meine Frau schnarcht natürlich nicht, aber es ist doch einfach nur ein Beispiel.
Fragst du mal her.
Ey,
ich habe gehört,
da draus wird bitte kein Reel gemacht, weil das wird aus dem Kontext. Nein, das wird aus dem Kontext.
Die schnarcht nicht,
es ist doch ein Beispiel.
Also meine Frau ist gerade erkältet.
Also ich habe meine gelobt.
Ohne Ende.
Und ich habe meine gelobt.
Und somit hast du aus einer schönen Message auch da wieder was anderes Schlechtes draus gemacht. So hätte ich auch sagen können, ja, im Jill ist alles scheiße, weil da musst du im Aufzug hochfahren, weißt du? Oder du kannst sagen, hey, geil, da fährst du im Aufzug hoch. Ja. So kannst du auf alles
widerspiegeln. Der Aufzug ist so der Moment, wo man sich so ein bisschen von der Stadt distanziert und so ein bisschen neue Gedanken
fest. So kannst du es interpretieren. Darum geht's doch.
Und ich weiß, wie die Folge heißt. Nessie Schnarch.
Auf keinen Fall. Nein, ich habe immer noch was 100%. Mitzureden. Wir lassen das gerne alles drin, dass alle ha, viel zu lachen haben, ha. Nein, meine Frau schnarcht natürlich nicht.
Aber es wäre nicht schlimm, wenn sie es tut. Die schnarcht gleich voll süß.
Wie, sie tut's trotzdem nicht.
Also ein bisschen vielleicht?
Nein, kein
ich
Stück.
Ich frag's nachher.
Kein Stück. Wer schnarcht, ist der Carsten.
Das stimmt. Vor allem, wenn ich Rotwein getrunken habe, auf dem Rücken liegen. Und meine Frau, die rüttelt dann immer am Kissen. Teilweise schlägt sie mich sogar.
Da schnarcht jeder, ja. Und jetzt die Abschlussfrage noch mal ganz kurz, um es wirklich als wirklich zu guter Letzt, weil ich glaube, wir sind jetzt schon drüber. Kannst du auch Umsatzzahlen und Wachstumsprognosen für dich preisgeben?
Kurze Frage habe ich, woher weißt du, dass ich schnarche?
Weil die Nicole immer die Augen verdreht, wenn du noch mal ein Glas mehr hast und dann sagt, das wird wieder eine Nacht.
Ah, stimmt.
Das sagt sie dann sagt gerne sie mal. Wirklich. Ich hoffe auf heute Abend, dass es wieder so eine Nacht wird oder dass sie Augen
holt. Nee, heute Abend kriege ich ja nichts.
Der Nick wird sich umbringen.
Dann, aber was?
dann soll er...
Ich kann jetzt nicht sagen, warum ich nichts trinke, aber sag mal so, die Qualität ist halt nicht so, dass ich es trinken würde, da wo wir hingehen.
Deswegen bringt der Nick ja eigenen Wein mit.
Darf man das?
Ja, hatten wir auch letztes Mal in der Loge. Kannst du ja auch gerne mitbringen.
Das muss man vorher anmelden.
Nein, muss man nicht. Nee, kannst immer eigenen Wein mitbringen. Bitte, wenn du nach Hause fährst, bring bitte eigenen Wein mit.
Das heißt, wir besaufen uns heute?
Ja.
Das passt nicht mein Leberkonzept.
Im Jill vorbei
ein paar
Betrüß mitnehmen.
Okay. Also, was machst du an Umsatz momentan? Was ist dein Ziel für die nächsten 5 Jahre?
All over so zwischen 5 und 10, wenn es okay ist.
Krank viel für 4 Läden. Finde ich krass.
Also mit allen.
Und was ist der nächste Step? Willst du mehr in die Profitabilität für dich selbst reinrutschen und das optimieren oder möchtest du weiter wachsen, weil du es liebst?
Weiter wachsen, aber auch eben in diesen alternativen Wegen. Also mir gefällt gerade diese Idee von zum Beispiel Chasante, eine eigene Schaumteemarke zu machen, weil ich gesagt habe, ey, es gibt keine alkoholfreien, geilen Produkte. Es ist immer ein Ersatzprodukt.
Ist immer nur ein Ersatzprodukt. Immer,
das hat mir gerade jemand geschenkt, so ein Schaumtee.
Chasante, ja, das ist er.
Meine Kinder haben das aufgemacht, wollten wissen, was das ist.
Ja, er ist das.
Du bist das.
Der ist da drin.
Das ist so eine Flasche, die so ja, dunkel ist und so.
Bordeaux-mäßig bauchig so. Die, ja,
hast du mir die geschenkt?
Nee, wir kennen uns ja kaum. Nee, ihr kennt euch nicht. Ihr habt euch gerade kennengelernt.
Also Ersatzprodukt, ne, es ist Aperol, dann sagst du Aperol in alkoholfrei. Und die Leute vergleichen es immer. Und das ist scheiße.
Ja.
Also, wir machen ein Produkt, was es nicht mit Alkohol gibt.
Ich fand das sehr besonders.
Und dann müssen wir uns ja geil vermarkten können. Ja, also hier wie Wein. Wein ist ja nicht nur geil, weil es Wein ist, sondern Wein hat verschiedene Lagen, verschiedene Regionen, verschiedene Anbaugebiete,
verschiedene Rebsorten. Wer da ja auch Vollgas gibt, sind die drei Freunde, Jungs. Ne?
Ja, genau so.
Die geben ja auch Vollgas bei diesem 0% Wein.
Die drei Freunde,
Jungs? Ja, aber den 0% Wein ist ja auch
ein Ersatzprodukt. Fragezeichen.
Joko Winterscheid und so. Matthias Schweighöfer.
Drei Fragezeichen mache ich übrigens jeden Tag zum Einschlafen.
Was? Ehrlich?
Was machen die?
Das habe ich geliebt.
Hör ich jeden Tag zum Einschlafen.
Die machen einen Podcast?
Nee, die drei Fragezeichen höre ich jeden
Tag. Ach, die drei Fragezeichen.
Die neuen und die alten?
Alle.
Alle. Ich kenne nur die
Justus
alten.
Jonas.
Von bis.
Peter Shaw.
Das ist alte Intro. Das
gibt's Bob Andrews und das
war's jetzt. Ersatzprodukt, was du auch geil vermarkten kannst. Und Tee ist ja so wie Wein. Ne? Tee hat verschiedene Anbaugebiete, verschiedene Länder, verschiedene. Du kannst Tee wie quittieren. Du kannst Rooibos mit Grey zusammenpacken. Hast einen neuen Tee.
Krass.
Also und das haben wir quasi mit Schaumtee gemacht, ja.
Krass.
Bitte den Schaumtee in der Beschreibung verlinken und alle kaufen, weil der muss wohl, ich habe ihn bis jetzt noch nicht probiert. Ich muss
sind inzwischen in über 8 Ländern.
Die Nessie hat gesagt, das ist das Beste.
Krass. Ja.
Auch richtig geil als Geschenk, als richtig schönes Geschenk für Leute, die gerne Alkohol, Schwangere, sonst was.
Ja, ist 0-0. Also
0-0, das ist richtig gut.
Meine Frau ist ja gerade schwanger, die trinkt es wirklich wie...
Geil.
Ja, die ist Beta-Tester.
Also,
wir müssen... Letzte Frage haben wir gesagt. Schnarcht deine Frau?
Ja.
Oh Mann.
Und ich kann es aber wenigstens zugeben.
Ja.
Ich weiß doch nur, dass meine Frau nicht schnarcht. Und wenn sie hört, dass da gesagt wird, dass sie schnarchen würde, flippt die aus und sagt, was ich für eine Scheiße erzähle. Darum geht's doch nur. Ach, ist egal, ich komme doch gar nicht mehr raus aus dem Ding. Leute, lass es einfach. Also, wir schalten wieder ein. Oh, wir machen ab jetzt ein Outro. Schaltet wieder ein, wenn's heißt Mosche, Leute.
Stay hungry.
Nee, stay hungry. Ja, stay hungry. Ja, wir haben es bis jetzt noch nicht vergessen. Sehr gut. Tschüss.
Ciao.